warum sind es immer die Sportlehrer? Das ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem in der Schule, dass du nicht die Interessen verfolgen kannst, die du gerne verfolgen möchtest. Weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch eine bestimmte Begabung hat.
Ja.
Und wir ein System haben, das alle so gleich abbügelt, dass du keine Chance hast, dass das irgendwie rauskommt, außer du hast ein bisschen Glück. Zum Wohl.
Ich werde nicht trinken, das ist mir immer viel zu heiß. Ich habe ein sehr empfindliches Zündchen.
Ich werde es riskieren. Doch, geht.
Ist gut.
Ich mache am Anfang, ich weiß nicht, wie du das machst, ich habe immer so eine Ansaugtechnik.
Ja, ja.
So, da möglichst wenig die Zunge benutzen.
Ja.
Das ist
ja, dass du direkt die Zungenspitze verbrennst und drei Tage nichts schmecken
kannst. Genau, man muss sich die Physik zunutze machen, damit das Ganze funktioniert. Die Physik,
okay.
So, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Mentalen Nirvana diese Woche. Es ist Montag und Lennart, ich begrüße dich wie immer ganz herzlich bei mir im Wohnzimmer.
Danke, dass du mir die Gastfreundschaft gewährst, wie immer.
Ja, ich hätte auch nicht aufmachen können, ne?
Ja, hättest einfach lassen können.
Ich hätte es auch einfach lassen können.
Hast du
überlegt? Ich habe dich in mein Haus gelassen. Am Tag der Hochzeit meiner Tochter. Na, okay, das geht jetzt ein bisschen zu weit.
Ja,
wir sind hier nicht im Paten.
Ja.
Vielleicht erstmal ganz zu Anfang ein kleiner Stimmungsdämpfer. Und zwar werden wir eine kleine Pause einlegen mit den Aufnahmen. Und zwar bis voraussichtlich Ende Februar. Und schuld daran bin ganz alleine ich. Ich habe meinen neuen Job angefangen, in den ich mich jetzt erstmal reingrooven muss. Ich habe jetzt gerade letzte Phase, was das Semester angeht, Prüfungsleistungen, alles, was jetzt ansteht, dass ich mich mit Kommilitonen koordinieren muss für Projekte und noch für Klausuren lernen und so weiter. Zeitgleich noch mit Haushalt schmeißen und auch Sport steht bei mir momentan. Das will ich nicht schleifen lassen und all das zusammen wird es für mich erstmal schwer machen, die nächsten Wochen available zu sein für den Podcast, was mir auch im Herzen wehtut, aber wie wir schon letztes Mal oder Lenny, wie du letztes Mal schon gesagt hast, ist es bei Prioritäten erstmal wichtig, wenige und dafür dann aber durchziehen und es wird jetzt bei mir die nächsten Wochen erstmal so sein. Wir bleiben aber optimistisch in der Hoffnung, dass wir vielleicht die Aufnahmezeiten zwischendurch ein bisschen verschieben können, wenn sich mal ein Wochenende ergibt, wo wir ein bisschen Zeit haben, wo wir uns treffen können, dass wir dann vielleicht nochmal eine Aufnahme starten und eine neue Folge releasen können. Da halten wir euch aber auf dem Laufenden. Wir lassen euch nicht im Regen stehen. Also um das einmal ganz klar zu sagen, es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Und Lenny, es
liegt an euch.
Ein bisschen, ja, ein bisschen. Hauptsächlich an dir eigentlich.
Ja, eigentlich ist es alles meine
Schuld. Genau. Deswegen,
ich hätte dir einfach deine Arbeit abnehmen müssen, damit du die Freizeit hast, dich für auf den Podcast zu konzentrieren.
Genau. Oder andersrum, einfach, du nimmst mir einfach alles ab und ich schaukel ein bisschen die Eier.
Ja,
finde ich auch in Ordnung.
Klingt fair.
Nur deswegen das vorneweg einmal so zur Info. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und ich hoffe natürlich, dass wir zwischendurch nochmal die Zeit haben aufzunehmen und ansonsten geht es dann ab Februar weiter. So viel dazu. Du hast ein rotes Auge, Lenny, geht's?
Ich habe mir irgendwie vorhin Shampoo ins Auge gerieben, seitdem ist es rot.
Okay, also jetzt nicht irgendwie mit Fahrtwind oder so ein
nee,
also
es ist okay. Seit heute Morgen so.
Okay. Aber es ist, also brennt es auch oder geht?
Nee, es geht. Es ist einfach nur rot.
Ich dachte, ja, okay.
Es geht schneller wieder weg, aber.
Ja, okay. Weil wenn man so ein rotes Auge so von Zugluft hat oder so, das ist immer eklig. Ja. Das brennt immer so.
Das geht tatsächlich gerade zum Glück.
Lennart, wie war die letzte Woche?
Ja, relativ ereignislos. Ich habe halt den Zuckerentzug gemerkt, sagen wir es so.
Ja.
Auf positive und negative Art.
Hast du es durchgehalten?
Ja.
Weil letztes Mal haben wir ja beide gecheatet, als wir gesagt haben, wir machen mal Zucker los.
Habe ich durchgezogen.
Strong.
Als Gegendroge habe ich Kaffee benutzt.
Echt?
Weil ich habe jetzt tatsächlich...
Da bist du jetzt richtig drin, ne? Das war ja. Jetzt vor ein paar Monaten, war das bei dir noch nicht? Gar kein Thema, ne?
Das Ding ist, bei mir hat es jetzt gerade angefangen, weil meine Schwester zufälligerweise gesagt hat, hey Lenny, ich habe hier noch eine Nespresso-Kaffeemaschine rumstehen. Willst du den nicht?
Nein, ich habe dir doch von Nespresso abgeraten. Ich nicht deutlich, aber guten Geschenken, boah, Gaul, ne? Oder, ja, genau. Musstest du dir den abkaufen?
Für lau. Und ich dachte
ja, okay, dann hätte ich sie mir wahrscheinlich auch
hingestellt. Dann habe ich mir halt, tatsächlich, wenn man sich da gute Kapseln kauft, dann geht das schon ganz gut klar.
Also, jetzt gibt es nur noch Kaffee Krena im Hause Steinhauser Junior. Mhm,
ja, tatsächlich habe ich heute 3 Stück getrunken.
Ja. Und du, ich glaube nicht, dass dein rotes Auge vom Shampoo kommt.
Kann sein, dass aber der Koffein nicht.
Ich glaube, du hast einfach so Puls im Kopf.
Ja, nee, tatsächlich, bei mir ist es, wenn ich einen Schmachtler nach Zucker habe, dann haue ich mir jetzt Kaffee rein. Abends mache ich es dann nicht mehr, aber wenn mir dann der Schmachter kommt, das ist meine Gegendroge quasi, so meine Gegenreaktion.
Also die erste Lektion, die wir aus der heutigen Folge gelernt haben, liebe Kinder, wenn ihr mit etwas aufhören wollt, ersetzt es einfach durch eine andere Droge. Das ist super.
Ja, eigentlich ist das nie überhaupt nicht gut, aber ich merke halt, vor allem bei mir ist, das ist auch meine Erkenntnis der Woche tatsächlich, ich habe schon mal gemacht und immer wieder, wenn ich es mache, merke ich es, ohne Zucker geht es mir so viel besser. Also ich bin ja total geplagt mit allen möglichen Beschwerden im Körper, was chronisch ist, das habe ich. Das geht.
Und das geht.
Ja. Was chronisch ist, das geht
was
bei
geht?
Mir.
Was geht? Alles geht.
Alles
chronisch
geht. Chronisch geht. Und Neurodermitis fickt mich halt auch ziemlich hart. Neurodermitis geht halt wirklich steil, wenn ich halt viel Zucker esse. Und das Problem ist, die Neurodermitis hält mich auch davon ab zu schlafen. Also habe ich dann Schlafprobleme und kaputte Beine. Und wenn ich keinen Zucker esse, merke ich halt immer wieder, erstmal penne ich viel, viel besser, allgemein auch. Und der Juckreiz ist halt fast weg. Mhm. Und ich habe dann teilweise so üblen Juckreiz in den Beinen gehabt. Meine Beine sehen aus wie ein Schlachtfeld. Und ja. Ohne Zucker ist es halt wirklich besser. Und einerseits ist das mein Erkenntnis der Woche, dass einfach Zucker gut ist. Aber Hutschnurreißer der Woche ist, dass ich das schon seit Ewigkeiten weiß und es trotzdem immer wieder damit anfange, Zucker zu fressen. Obwohl ich genau weiß, wie scheiße es mir damit
geht. Ja. Das ist ja meistens mit Sachen, die
es geht mir gut so auf schmecken. Den Sack, weil ich denke mir dann immer wieder, ich bin jetzt diese Woche drin und ja, ich habe Machter und sowas und bin totaler Zucker-Junkie halt, aber ganz ehrlich, warum überhaupt sowas wieder anfangen, wenn du halt merkst, dass es dir so dreckig geht auf Dauer damit?
Ja, das ist immer dieses langfristige gegen das kurzfristige Denken, ne?
Ja, das Ding ist, beim Rauchen ist es ja so, du merkst den Effekt ja nicht sofort. Du denkst, ja, irgendwie, das ist ja irgendwie ein langfristiges Ding, dass du denkst, okay, davon krank ich Lungenkrebs bekommen, habe schlechteres Lungenvolumen und so ein Kram. Bei Zucker, bei mir, besonders mit meinem chronischen Scheiß, merke ich das ja direkt, dass es mir dreckiger geht, dass meine Konzentration flöten geht, dass ich schlechter schlafe, das merke ich ja alles. Und trotzdem mache ich es nicht.
Ja, beim Rauchen muss ich mal ganz kurz überlegen, wie schnell sowas. Ja, also klar, wenn du anfängst, ja, das dauert ja erstmal ein bisschen, ne, bis du dir die Lunge so hart geteert hast, dass du beim Sport merkst, oh, da hat sich was verändert.
Ja, ja, genau. Und dann merkst du das auch nur beim Sport und nicht im Alltag.
Ja. Also aber was ich sagen muss, was ich total genial finde, ist, ich bin ja jetzt bei meiner zweiten Woche ohne.
Ja.
Ne, und das ziehe ich zurzeit auch eisern durch. Und muss tatsächlich sagen, was sehr schnell wiederkommt, ist Geruch.
Ach, Geruch geht runter
dabei. Ja. Also Rauchen beeinträchtigt ja auch Geschmacksnerven oder tötet ja Geschmacksnerven noch und noch, ja. Und somit halt auch irgendwelche Zellen, die bei dir in der Nase sitzen.
Ja.
Und Geruch, also man riecht wieder intensiver. So. Hab ich jetzt gemerkt, ich hatte jetzt ein paar Tage das Auto von meiner Schwester und die raucht hier komisches IQOS im Auto. Oh. Und einmal eine ganz deutliche Message an alle, die IQOS rauchen. Es stinkt trotzdem. Es stinkt vielleicht nicht wie eine Zigarette und vielleicht stinken eure Hände danach nicht. Das stimmt. Aber sie stinken trotzdem und sie stinken anders eklig.
Ja, sie stinken nach verbrannten Plastik.
Ich finde, das riecht nach verbrannter Unterhose.
Ja, irgendwie sowas.
So, also es ist ganz furchtbar. Vor allem, wenn du das Ding anmachst, riecht es ja auch einfach nach Furz.
Ja.
Seien wir doch ganz ehrlich. Und meine Schwester ist offenbar, also entweder juckt es sie nicht oder sie ist halt irgendwie in diesem Irrglauben, dass es halt nicht, weil du als Raucher, du riechst dich ja selber irgendwann auch nicht mehr. Und du riechst auch nicht, wenn jemand anderes geraucht hat.
Ja.
So, und bei ihr, wir haben einmal die Autos durchgetauscht, weil mein Auto einmal gemacht werden musste und dann habe ich ihr Auto bekommen, netterweise, für 2 Tage. Und also das riecht wie so ein Fahrschulauto. Also, hiermit einmal ganz deutlich, Schwesterchen, lass das. Hör auf direkt damit. Und schmeiß sie, wenn du schon im Auto rauchen musst, dann schmeiß die Sachen wenigstens danach weg. Ich habe ins Handschuhfach oder dieses Handschuhfach geguckt von der Fahrertür und da lag die ganze Scheiße da drin. Also es ist, nee. Und vor allen Dingen, also wie gesagt, dein Geruchssinn kommt wieder. Also auch wenn ich jetzt irgendwie in den Öffis sitze und neben mir sitzt jemand, der geraucht hat, jetzt finde ich es selber eklig.
Ah, das geht so schnell.
Das geht super schnell. Was auch echt gut ist. Was auch besser wird, ist, ich habe morgens immer, ich glaube, das war der jahrelang der Hutschnurreißer von einem Kumpel von uns, meinen Husten am Morgen. Dieses.
Der Raucherhusten.
Ja, deine Lunge verschleimt halt eher, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Und das wird nach einer Woche schon besser, tatsächlich.
Krass, ja.
Ausdauertechnisch kann ich jetzt noch nicht so wirklich sagen, weil ich noch nicht so viel Ausdauertraining gemacht habe und weil meine Ausdauer auch irgendwie nie so richtig im Arsch war. Also ich habe ja jetzt auch nie 2 Schachtel am Tag geraucht, ne? Aber also so irgendwas zwischen 4 und 6 pro Tag, also nicht Schachtel, sondern Zigaretten, waren zu gut. Helmut Schmidti, ich komme. Aber deswegen war das bei mir nie so krass beeinträchtigt. Aber das sind so Sachen, die halt wirklich relativ schnell wiederkommen.
Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Nach so Jahren rauchen ist das schon, dachte ich, das wird länger dauern. Aber wahrscheinlich, wenn das so ein täglicher Schlag auf deine Lunge ist, dann merkst du da wahrscheinlich schnell, wenn du aufhörst, auf deine Lunge raufzuballern.
Ja. Also das schon. Ich habe mal irgendwann, war bestimmt in der Apothekenumschau oder sowas. Also ich hatte mich schon mal damit beschäftigt, wie schnell regeneriert sich deine Lunge, wenn du aufhörst zu rauchen. Und je nachdem, wie viel du geraucht hast, ich glaube, die haben mit 10, 11 Zigaretten am Tag gerechnet, ist deine Lunge nach 7 Jahren Nichtrauchen wieder vollkommen clean. Also deine Lunge ist wirklich in der Lage, sich komplett zu regenerieren. Mit der Leber ist das tatsächlich anders. Wenn du deine Leber ruinierst, dann ist sie im Arsch. Also Leberzellen, so habe ich gelesen, deswegen müssen Leber ja auch, muss ja auch zum Teil ersetzt werden dann. Mhm. Ne? Dass du irgendwie, wenn du wirklich Leberzirrhose hast oder so.
Leberzirrhose ist nicht reversibel, das geht nicht,
ja. Ja, genau. Und die Leber ist dann auch auf Dauer vernarbt. Also das bleibt auch. Das regeneriert sich nicht. Genauso wie die Leber auch keine Schmerzzellen hat. Ja. Ne? Deswegen merkst du es ja nicht. Aber versuch dir mal so einen Lungenflügel transplantieren zu lassen. Nee, also die Lunge ist dazu in der Lage, sich selber komplett zu regenerieren. Und das finde ich schon krass und ein ziemlich erstrebenswertes Ziel eigentlich.
Ja.
Von daher, ja, läuft. Soll ich nochmal mit meiner Erkenntnis
erzähl, was hast du erkannt?
Ich habe erkannt. Grundlegend, meine letzte Woche war stark von Uni geprägt. Wir mussten am Samstag eine Buchvorstellung machen. Also immer in Zweiergruppen haben wir ein Buch bekommen für das Modul Design Thinking und mussten dann halt unsere Bücher jetzt am Wochenende vorstellen. Übrigens, das Buch, das ich gelesen habe, kann ich sehr empfehlen. The Innovator's Dilemma ist für Leute, die einen Kink auf Wirtschaftswissenschaften haben, ne, ist klar. Aber ich fand es tatsächlich sehr interessant, auch wenn das Cover ziemlich scheiße aussieht. Also ziemlich langweilig, sieht halt aus wie Schulbuch. Vielleicht können wir das ja mal irgendwie, wenn wir hier so einen kleinen Part draus machen, mal einblenden. Aber es ist trotzdem sehr gut, sehr interessant. Geht halt darum, wie etablierte Unternehmen, die einen großen Teil ihres Marktes beherrschen und auch die Innovationen, so evolutionäre Innovationen, sprich eine Technologie, die stetig weiterentwickelt wird, wie die diesen Markt beherrschen, dann eine disruptive Innovation entwickeln, damit aber am Markt nicht landen können, weil ihre Kunden das nicht wollen, weil sie es nicht gebrauchen können, weil disruptive Innovationen ja am Anfang immer noch so ein, ja, also Prototypen sind, die mit ihrer Leistung weit unter dem liegen, was der Markt schon hergibt. Und dann halt dieses Phänomen, dass kleine Unternehmen ein paar Jahre später mit exakt der gleichen Technologie den Markt erobern und die großen Unternehmen rausdrängen. Und da hat er tatsächlich sehr viele schöne Beispiele und spannende Beispiele drin von echt großen Unternehmen, die aus dem eigenen Markt rausgedrängt wurden, weil sie es nicht geschafft haben, die eigenentwickelte disruptive Innovation am Markt zu platzieren. Also ist spannend, kann man auf jeden Fall mal lesen. Ist ganz entspannt geschrieben, nicht besonders witzig. Aber
hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Naja, also andere bei uns im Kurs, die hatten auch so Bücher zum Thema Entrepreneurship, Innovation, Gründung, Startups und sowas hatten die auch. Und da hast du schon welche dabei, die das ein bisschen lockerer, ein bisschen witziger schreiben. Das war bei unserem Autoren Clayton Christensen, kann man sich mal merken, den Namen. Einer der Wirtschaftsexperten für disruptive Innovation.
Schreibt mir mal eine Rezension auf Amazon. Ich fand ihr Buch echt gut, aber der Humor hat echt gefehlt.
Tatsächlich.
Zwei Sterne.
Nee, wir haben tatsächlich eine Rezension gemacht.
Ach echt?
Am Ende, ja, für das Buch. Wir haben 4 von 5 Sternen gegeben, tatsächlich.
Oh, gut. So. Ein Stern weniger wegen Humor?
Ja, nee, wir haben einen Stern abgezogen. Ja, also was heißt... Ich denke mir, als Wirtschaftswissenschaftler kannst du den Humor auch mal sparen. Aber wir haben auch gesagt, es ist nicht so besonders witzig, weil einige andere hatten vorher ihr Buch halt vorgestellt und haben gesagt, das ist irgendwie witzig geschrieben. Das war bei uns jetzt nicht der Fall. Wir haben Stern abgezogen, weil einige Punkte echt wiederholen und manche Beispiele immer mal wieder im Buch auftauchen mit irgendwelchen Firmennamen, wo du dann erstmal zurückgehst, scheiße, welche Firma war das denn jetzt noch? Ah, so, also er springt sehr häufig mal hin und her und trotzdem empfehlenswertes Buch und das wollte ich noch einmal so kurz. Also wie gesagt, sehr unilastige Woche die letzte Woche über und ich war den einen Tag noch ganz spontan bei meiner Oma und da habe ich meine Erkenntnis der Woche her. Meine Oma ist wie ChatGPT. Meine Oma ist wie ChatGPT.
Sag wenig Richtiges oder?
Ja, ich habe es anders formuliert. Sie kennt die Antwort auch nicht, aber du bekommst trotzdem eine. Das ist wie ChatGPT. Das ist ja so, ChatGPT sagt ja nicht, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung, sondern ChatGPT erfindet dann irgendwas. Gerade wenn du wissenschaftliche Quellen und so, da ist ja ChatGPT eine Katastrophe. Deswegen von meiner Seite aus.
Ja, auch gar nicht.
Eben, ne? Surface Web, Deep Web, ne, kann man ja auch nochmal irgendwie erklären, wenn wir irgendwie mal über AI sprechen oder so. Ja. Aber der erfindet dann halt irgendwas. Und ich habe meiner Oma beim Kaffee, ich war Kaffee bei ihr trinken, und habe ich ihr halt von dem Buch erzählt, was ich jetzt in der Uni vorstellen musste. Und meine Oma hat richtig Ahnung bei Künstlern in der Literatur, aber klassische Literatur, ne? Also irgendwelche Biografien oder so von Leuten, die schon längst tot sind. Mhm. Zweite Weltkriegsgeschichten und Gartenarbeit. Von technischer Innovation hat sie nicht so die Ahnung. Und du bekommst trotzdem eine Antwort.
Logischerweise, ja.
Die macht zwar vorne und hinten keinen Sinn. Und das Beispiel, das sie nennt, ist auch so. Eher nicht. Aber sie bringt es trotzdem und du sitzt da und denkst, ja. Und in dem Moment kam mir diese Erkenntnis und ich musste mich echt zusammenreißen, um nicht anzufangen zu lachen. Nicht, weil ich mich über meine Oma lustig machen wollte, sondern weil es war einfach so süß.
Ja.
Es war einfach so süß und ich fand den Vergleich irgendwie so lustig. Ich finde es ja auch toll, dass sie versucht, dann sich in dem Moment auf mich einzulassen und dann mit mir über dieses Thema zu sprechen. Aber trotzdem gilt der altbekannte Satz, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Deshalb Oma an der Stelle... Halt die Schnauze.
Weißt du, wärst du dabei geblieben, meine Oma ist wie ChatGPT, hätte sie es gar nicht als Beleidigung aufpassen können, weil sie weiß wahrscheinlich gar nicht, was das ist.
Nee, du wirst trotzdem eine Antwort bekommen darauf, was ChatGPT ist, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, genau, diese Chatrooms, ne, MSN und so, habe ich ja gerade von
gehört. Ja, ja. KI, kenne ich. Die Abkürzung von kenne ich.
Ja, oder diese WhatsApper, da gehöre ich jetzt auch zu.
WhatsApp hat sie. Das ist tatsächlich ganz angenehm, weil du zwischendurch deiner Oma einfach mal schreiben kannst. Dann kriegst du ja immer irgendwelche Klageworte, du hast dich so lange nicht gemeldet und so weiter und so fort. Wenn du mal zwischendurch einfach eine WhatsApp schreibst, dann freut sie sich. Sie kann noch mal was erzählen.
Ja.
Und
läuft das.
So, dann haben wir das auch abgehakt.
Was ist denn ein Hutschnurreißer? Das brennt mir jetzt unter den Nägeln.
Unter den Nägeln, mein Hutschnurreißer. Mein Hutschnurreißer bin ich selber. Mal wieder, diese Woche. Ich vergesse jedes Mal, wenn ich Pfand wegbringe, danach beim Einkaufen den Pfandbon einzulösen.
Same.
Jedes Immer. Mal. Es treibt mich auf die Palme. Es geht mir so hart auf den Sack. Ich stelle mich hin, ich nehme den Pfandbon raus, denke mir, diesmal nicht. Diesmal vergiss ihn nicht. Pack ihn in die Hosentasche, steh an der Kasse, bezahl, geh raus, fass in die Hosentasche und denke mir nur, du Vollidiot.
Ja, immer.
Und ich habe sogar da noch einen bei mir in der Küche liegen, der ist von August 23. Weil wenn die dann bei mir einmal zu Hause sind, dann nehme ich die beim nächsten Mal auch wieder zum Einkaufen nicht mit.
Ja, genau, vergiss den. Ich sag schon, dann nehme ich das nächste Mal mit und löse den ein. Genau, nee, hust du,
genau,
vergiss es einfach.
Genau, also da liegen bestimmt, kein Scheiß, da liegen bestimmt 20 Euro Pfandgutscheine bei mir in der Küche. Oh, es ist zum Heulen.
Ja, fühle ich. Total. Bin ich voll bei dir.
Pain in the ass.
Ja, stimme ich voll zu. Ganz schlimm.
Ich habe eine Frage an dich. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, ich habe mir die extra notiert, weil mir das aufgefallen ist. Ich hatte ja heute meinen ersten Arbeitstag in einer neuen Firma. Hat mega Spaß gemacht. Ich wünschte mir fast, wir würden heute unsere Folge Künstliche Intelligenz machen, weil ich heute so viel über Künstliche Intelligenz gelesen habe und mir Videos angucken musste, dass ich jetzt voll up to date bin. Aber das verschieben wir nochmal. Aber, also es ist mega cool, es macht jetzt schon Spaß, die Bude war am Montag komplett leergefegt, nur meine Chefin war mit mir da, sehr, sehr nett, ich freue mich mega drauf, ich lerne morgen den Rest des Teams kennen, und bei mir war das jetzt aber so, ich hatte ja zwischendurch ein bisschen frei, und ich wusste, ich habe diese Stelle, ich wusste, ich habe dieses Praktikum, und es wird passieren, aber kennst du das, wenn du auf was hinfieberst, was auf dich zukommt, und du denkst die ganze Zeit, du weißt eigentlich, dass es sicher ist, aber du denkst trotzdem die ganze Zeit, irgendwas kommt noch dazwischen, das wird nicht passieren.
Ja.
Das wird nicht klappen.
Ja, immer. Jedes Mal. Denke, oh, die merken, oh, du bist das? Nee, das doch nicht.
Ja, genau. Oder das auch irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe, irgendwie so, was jetzt da irgendwie passieren könnte, dass das, keine Ahnung, dass nochmal Corona kommt und dann werden wieder Praktikumsstellen gestrichen oder, also völlig irrationale Ängste.
Ja, kenne ich, ja.
Ich finde, wir können übrigens nochmal eine Folge über irrationale Ängste machen, finde ich.
Das, ja, genau, ich weiß auch, das
fühle ich
aber auch total, weil das habe ich auch meistens, wenn es darum geht, bei mir war es ja auch, für mich war es immer so, dass ich den nächsten Vertrag brauchte, weil ich bin ja bei meinem Werkstudent und da hast du immer befristete Verträge bekommen, da musstest du den neuen bekommen. Und wenn es an gegen Vertragende ging und mein Chef hatte eigentlich meinen Vertrag den Monat dann einfach verlängert, meinte, jo, passt, machen wir. War immer so. Aber zwei Monate vor Vertragsende war ich immer so, so, und jetzt kommt der Chef an, nee, wir wollen dich hier nicht weiter beschäftigen. Und dann habe ich überall auch immer so in jeder Kleinigkeit gesehen von meinem Chef, dass mein Chef mich gar nicht mag. So
ungefähr. Ja, ja.
Und mein Chef irgendwas gegen mich hat.
Ja.
Weil es überhaupt nicht, hat überhaupt nicht gepasst, weil in den Gesprächen war es dann so, jo, top, ey, wir halten dich gerne, wenn du hier weiter hierbleiben möchtest, gerne, super. Sowas.
Ja, das ist ganz komisch, oder?
Du denkst ja trotzdem die ganze Zeit, jetzt will er mich hier nicht mehr haben und ich bin scheiße eigentlich und so. Du hast so ein richtiges Imposter-Syndrom.
Ja, ich hatte auch die ganze Zeit so, auch total crazy eigentlich, dass ich dachte, was, wenn dich jetzt mich kennt ja aus der Abteilung noch keiner, außer die beiden Damen, die mich damals interviewt haben bei mir im Bewerbungsgespräch. Und die eine davon ist eigentlich die ganze Zeit in Berlin.
Ja.
Und ich habe trotzdem die ganze Zeit gedacht, was, wenn du jetzt irgendwas machst, was die beiden, was irgendwie komisch ist und was die beiden auf irgendeinem Wege, auf welchem Wege auch immer, spitz bekommen und dich deswegen nicht mehr nehmen wollen. Ja, also so ganz weird, wo ich auch gedacht habe,
mal ganz irrationalen Scheiß, ne? Ja, ich weiß, was du meinst.
Also wirklich,
Mensch. Ja, aber es ist ganz übel, das Gefühl. Und ich kenne es und es ist, glaube ich, normal, schätze ich, dass man dieses Imposter-Syndrom hat, besonders wenn man noch nicht so lange. Ich habe so das Gefühl als Student, ich habe das Gefühl, du weißt viel eigentlich oder du hast viel schon gelernt und hast das Gefühl, du hast einen hohen Status eigentlich. Eher vom Arbeitsmarkt, das sagt dir auch irgendwie jeder. Aber trotzdem, wenn du in einem Werbungsgespräch stehst, denkst du, du bist der komplette Dulli.
Ja.
So, als hätten die keinen Bedarf für dich und du wärst komplett unqualifiziert und sowas. Weil ich bin jetzt auch gerade am Anfang meiner Jobsuche nach meiner Masterarbeit und in Bewerbungsgesprächen fühle ich mich trotzdem noch so, als könnte ich keine Forderung stellen. Dabei habe ich grob 3 Jahre Berufserfahrung in Werkstudentenstellen, habe einen Masterabschluss dann und habe relativ viel Erfahrung und auch relativ gute, ich muss mir auch Zeugnisse ausstellen lassen, aber auch relativ gut performt in der Hinsicht, in einem guten Unternehmen. Kann man schon mal sagen, dass man ein guter Kandidat ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man ein absoluter Dulli ist. Oder dass die mit dir
reden und
denken, oh, was ist das denn für einer? Nee.
Da hatte meine Schwester einen ganz guten Tipp, den ich auch in meinem vorherigen Job mal angewendet habe. Auch wenn es ein bisschen stumpf klingt, aber tatsächlich alles mal aufzuschreiben, was man so geleistet hat über die letzten Jahre und was man jetzt alles so kann. Ob es jetzt das Studium ist, was man alles gelernt hat, was man alles weiß, oder aber auch, was man als Skills im Job jetzt so gelernt hat, wo man Verantwortung übernommen hat, wie lange man das schon macht und dass man es ja auch geschafft hat, in diesen Job reinzukommen und so weiter, das alles mal aufzuschreiben. Ist auch gar nicht blöd für einen Lebenslauf, by the way, wenn man nochmal irgendwie Lebenslauf schreiben will. Mhm. Das hat mir echt geholfen, jetzt meine neuen Bewerbungsunterlagen damals zusammenzustellen, weil dass ich wirklich mal alles aufgeschrieben habe, so was ich im Job so gemacht habe, weil das auch inzwischen von den Unternehmen halt gerne gesehen ist, dass du unter deinen Jobs mal kurz zusammenfasst, was du so da gemacht hast.
Habe ich auch
gemacht, ja. Na, und das bringt dir das Ganze nochmal näher und du kannst auch reflektieren so, ey, ich kann was. Das macht hier schon Sinn. Ich hab ein Anrecht darauf, selbstbewusst in Vertragsverhandlungen zu gehen oder in Bewerbungsgespräche oder so, weil das kann ja, genau. Ich alles.
Und du musst auch nicht den erstbesten Job annehmen, du musst dich nicht den niedrigsten Lohn abfinden, du kannst auch sagen, nee, ich würde gerne mehr haben und sowas und ich verdiene mehr aus den Gründen und bla bla, das kannst du immer machen. Und ich probiere das auch ein bisschen dreister zu sein, denn ich habe jetzt gerade ein Gespräch geführt mit einem HR-Person, die mich werben wollte und die hat gesagt, ja, okay, wir machen das und das und sowas. Und da war ich halt auch direkt so, ja, ich komme aus guten Tarifverträgen und ich hätte schon gern die Summe. Und da war ich so, okay.
Ja,
also. Ja,
und Frechheit siegt,
ne? Frechheit und da, das Ding ist, selbst wenn, würde mich wahrscheinlich dann trotzdem höher einstufen, als mich vorher eingestuft hat. Natürlich darfst du auch nicht zu frech werden, wenn es dann später in die richtigen
Partner ja, geht,
weil dann sagen sie, nö, machen wir nicht. Tschüss. Aber so ein bisschen wissen, wo dein Marktwert liegt und vielleicht ein bisschen drüber ansetzen, sich dann in der Mitte treffen, was dann immer noch gut wäre.
Ja. Ich meine, kommt ja auch gut an, weil sonst fragen sich die Unternehmen nachher, sag mal, warum verkaufst du dich hier so unter Wert?
Ne? Ja.
Ist halt so. Letzter Punkt vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Ich habe kein Instagram mehr wieder. Ich habe wieder meinen Account deaktiviert. Das wollte ich einfach nochmal so aktualisiert in den Raum werfen, einfach weil ich jetzt auch über die letzten Wochen gemerkt habe, wie sehr sich auch die Landschaft auf Instagram verändert hat. Dann doch. Ich habe ja erstmal, als ich den Account wieder reaktiviert hatte, habe ich ja erstmal gesagt, so viel hat sich gar nicht getan.
Ja.
Aber doch, es ist unfassbar politisch geworden. Es ist alles so politisch, wo ich mir, also, und es ist so viel, also es ist auch so viel, ich bin auch bestimmt ein bisschen selber daran schuld, weil ich auf der einen Seite finde ich sehr schade, weil ich sehr interessante Kanäle bei mir abonniert habe. Meine Startseite ist jetzt wirklich so gewesen, wie es viele wissenschaftliche Magazine, National Geographic, Nachrichtensender, irgendwelche Leute, die wirklich gute Sachen machen, so MyLab und noch irgendwelche anderen Sachen, die sich journalistisch beschäftigen und so. Aber ich bin einer, ich kann's nicht lassen, früher oder später lande ich wieder bei den Reels und in der Suchleiste gar nicht mal so sehr, weil
da waren ja automatisch in die Reels gespielt.
Ja, und ich weiß nicht ganz genau, ich folge keinem einzigen Bikini-Model oder so und trotzdem ist meine Suchzeile voller Brüste und Ärsche und es ist unfassbar. Also es ist so anstrengend und also auch die Reels und ich bin auch inzwischen so einer, der ich gucke auch in die Kommentare rein, was auch unglaublich dumm ist.
Ja.
Und also da ist ja nur Hate unterwegs.
Ja.
Und nee, das möchte ich nicht. Und ich habe gesagt, okay, entweder du disziplinierst dich jetzt und steckst da unglaublich viel Energie rein, dich da zu disziplinieren. Oder du sagst einfach, ich gehe wieder raus und ich hab jetzt gesagt, ich gehe wieder raus.
Ich bin leider auch total politisch anfällig mit solchen Themen und sowas. Auch bei YouTube-Drama ist wie der RTL 2 für mich.
Ja, das ist eigentlich furchtbar, total, oder?
Es ist grauenvoll. Und ich habe früher YouTube geguckt, da habe ich Entertainment-Content geguckt. Da habe ich irgendwelche, als ich noch viel gezockt habe, Let's Plays geguckt. Da habe ich ganz viele Entertainment-Videos geguckt. Einfach so, war auch Jux. Das war einfach nur Comedy, Spaß. Alles fein. Jetzt ist eigentlich jeder YouTuber in einem Beef mit irgendeinem YouTuber. Und irgendeine Bubble mit einem Beef mit irgendeiner Bubble.
Ja, und Themen werden so ausgelutscht. Also, weißt du, dann hast du einen Skandal um einen YouTuber oder Influencer oder so. Und dann kommen sie alle und hauen da alle drauf und nur irgendwelche Reactions und.
Das Ding ist, mich huckt ja sowas auch. Und ich habe jetzt tatsächlich für mich beschlossen, dass ich ich brauche immer wieder so ein Replacement. Also wenn ich jetzt YouTube komplett abschalte, dann suche ich irgendwas anderes und dann entweder wird es Instagram oder irgendwelche andere Scheiße. Ich habe mir jetzt ein Abo geholt für nicht Netflix, sondern für Crunchyroll. Das ist ein Anime-Service und ich schaue jetzt wieder Animes
ohne Ende. Er guckt jetzt Animes, alles klar.
Auch wenn es das Nerdigste der Welt ist, ich liebe Animes und ich habe so viele noch nicht geguckt. Ich habe so viele übrig gehabt, wo ich dachte, ich komme dazu, die zu gucken. Ich würde dazu kommen, die ganzen Serien zu gucken, wenn ich nicht die ganze Zeit auf scheiß YouTube rumhängen würde. Mhm. Und dann ich jetzt lieber stundenlang so ein Anime durch, habe danach so eine Story und ich habe aber überhaupt, das Problem ist, dieser Content redet dich ja auch. Dieser Drama-Content und
so. Ja, weil es dich innerlich auch so auffühlt auf unangenehme Weise.
Ja,
und genau. Du dann jetzt auch, du innerlich denkst, also das Ding bei mir ist halt, ich habe nie verstehen können, wieso man irgendwas überhaupt kommentiert. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe noch nie irgendwelche random Sachen kommentiert. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie einen Kommentar geschrieben.
Ich glaube, das kommt nicht an.
So, und sowieso deswegen, nicht. Ja, und also ich sehe auch irgendwie, ich habe auch irgendwie absolut kein Bedürfnis danach, aber trotzdem hast du ja irgendwie dieses innere Bedürfnis, was dazu zu sagen. So,
ja, genau.
Wenn die Leute da die
AfD... Du dich einfach für dich.
Also, ja, genau. Also zum Beispiel da war bei mir, das ist mir, also da ist bei mir auch innerlich die Hutschnur gerissen. Nochmal letzte Woche, das war auch wirklich so kurz, bevor ich Instagram gelöscht hatte, dass jemand hat wer viel wiederkommt, wie man häufig jetzt sieht, ist Volker Pispers. Das wird viel gerade gepostet, also auch sehr politisch, ne? Mhm. So, und da muss man einfach sagen, diese Programme, das letzte Programm ist von 2016, danach ist er nie wieder aufgetreten, was eine absolute Schande ist, aber ich kann es auch verstehen. Und dann werden Clips von ihm in den Kommentaren so rumgedreht, dass es plötzlich Werbung mache für die AfD ist. Und da kriege ich innerlich das Kotzen, weil damals gehörte, wenn er jetzt zum Beispiel in einem Clip sagt, dass die in Anführungsstrichen seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen. Und dann schreibt einmal drunter, wählt ihr? Die AfD kommt gar nicht vor. Wählt AfD. Das liegt einfach daran, erstens, er spricht hinterher über die AfD und sagt sehr deutlich, was er von denen hält. Und die AfD war damals einfach noch keine etablierte Partei.
Da waren die unter der 5%,
da ging es doch. Da kam die gerade erst. Deswegen kommt sie da nicht vor. Also, ich schreibe dann nichts dazu, weil ich denke mir dann auch, ich muss jetzt meinen Senf nicht auch noch dazugeben. So. Außerdem habe ich auch keinen Bock, mich in den Kommentarspalten mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten. Aber trotzdem denkst du dir ja irgendwie deinen Teil und fluchst so innerlich und darauf habe ich keine Lust mehr. Und das ist halt, auf Instagram hat das so überhand genommen. Also es ist insane und deswegen...
Ja, deswegen, nee. Und ich finde halt, für mich war es halt immer so, ich habe früher halt viele Animes geguckt und das war wirklich so ein Escape. Wenn du halt wirklich was guckst, was halt dich aus deiner eigenen Welt rausholt. Diese YouTube-Videos zeigen dir quasi auch, wie scheiße die eigene Welt ist. Weil du gehst ja eigentlich nur, wenn du dir YouTube den ganzen Tag anguckst oder Instagram, denkst du dir eigentlich, die Welt geht vor die Hunde. Und wenn du dir irgendwie so ein Anime anguckst, dann holst du dich da komplett raus und schaltest einfach mal komplett von der Welt ab. Es ist auch nicht perfekt. Das ist halt auch Zeitverschwendung oder Dopamin oder whatever. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann da die ganze Zeit irgendwie nur in irgendwelchen Bubbles kriegen oder sowas unterwegs bin. Das redet mich nicht so. Und ich bin auch positiver damit, finde ich.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, du bist gleich viel, also sobald ich Instagram wieder deaktiviert hatte, das war wie, als würde ich irgendwas tonnen, als würde mir einfach so ein tonnenschwerer Stein von der Seele fallen. Das war unglaublich. Also, so viel dazu. Haben wir schon öfter mal gesagt, löscht Social Media. Lasst es einfach.
Genau.
Thema. Richtig. Wir hatten das Thema schon letzte Woche angeteasert. Wir wollen mal über Bildung sprechen. Und das passte ja gerade so gut, weil am 5. Dezember 2023 kamen ja die Ergebnisse der 22er PISA-Studie raus. Und die waren für Deutschland ja eine Katastrophe.
Wer hätte damit gerechnet?
Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Diesen Satz, wer hätte damit rechnen können? Das ist ja auch immer so ein Rückschau-Ding, ne? Das sagt man ja immer ganz gerne, dass man dann so zurückblickt und sagt, wir hätten sie alle kommen sehen. Und dann ist es aber meistens zu dem Zeitpunkt einfach nicht so. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, woran das liegt, dass wir so schlecht geworden sind. So, in den Schülern ist hier. Ich habe mir die PISA-Studie gerade mal hier aufgemacht von der OECD für Deutschland. Und das waren ja hier. Internationale Schulleistungsstudie der OECD, in Klammern PISA, evaluiert die Erkenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger SchülerInnen in Mathematik, Lesekompetenz, Naturwissenschaften. So. Da wurde untersucht, komplexe Probleme lösen, kritisch denken, effektiv kommunizieren können. So. Jetzt haben wir hier Mathematik, Lesekompetenz, Naturwissenschaften. Wir können das ja mal einblenden. Ich zeige dir das jetzt mal so, wie die Kurven aussehen. Es ist nämlich gruselig.
Okay, ich bin gespannt. Alright. Ach du Scheiße.
Ja, das ist richtig abgestürzt.
Alter.
Aber du musst mal, weil jetzt wird ja sehr viel, ja, wegen Corona und so weiter, das ist ja sehr, jetzt gerade ein sehr gerne genommenes Argument, ne? Hat bestimmt auch seinen Einfluss. Logisch, ne? Ja. Aber wenn wir uns die Kurven mal angucken, wann geht denn der Absturz los? Der geht schon 2012 los bei Mathematik. Bei der Lesekompetenz ähnlich. 2012. Dann, da ist das Maximum erreicht und danach geht's runter. Was haben wir hier? Auch hier, 2012, Naturwissenschaften, danach geht's runter. Ab 2012 war Highest Peak und danach in allen drei Bereichen stürzt es aber mal so richtig ab. Und das habe ich auch neulich schon mal irgendwie gelesen. Ich glaube, das war in einem Interview. War das in einem Interview? Ich glaube, oder war das bei Lanz und Brecht? Ich weiß es gar nicht, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Blöde Quellenangabe, ich weiß. Also was die Lesekompetenz angeht, dass wir so viele Schüler inzwischen haben, deutschlandweit, die nicht richtig lesen können, das ist so krass. Und eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen eigentlich nicht politisch werden in diesem Podcast, aber ich glaube, heute müssen wir es ein bisschen, weil Bildung und Politik, das geht so Hand in Hand. Ich glaube, da können wir das nicht ganz, man kann keine
Ich würde es halt so ein bisschen trennen wollen in der Hinsicht, dass wir sagen, was würden wir gerne sehen und was sind die Mängel, die wir gerade in der Bildung sehen. Ich würde aber auch sagen, scheiß drauf, wer daran schuld ist oder wer dafür verantwortlich ist.
Ja, man, vor allen Dingen, das Ding ist, das ist ja so eine weitreichende Tragödie. Bei manchen Sachen kann man klar sagen, ja, da hat die eine Partei mal was verguckt, aber ich meine, das geht ja jetzt nun schon über 10 Jahre so.
Das ist fundamental.
So, das ist fundamental und da sind alle Parteien dran schuld. Da ist die deutsche Politik dran schuld. Fertig.
Seit des letzten Jahrzehnts
ist. Da kann sich keine Partei mitschmücken.
Der Föderalismus und die Politik.
Föderalismus habe ich auch tatsächlich persönlich ein ganz großes Problem mit. So. Ich meine,
Die Bildung auf jeden Fall.
Ja. In Bezug auf die Bildung. Ich fand das auch damals schon während, aber gut, Corona ist jetzt hier gar nicht Thema. Jedenfalls dachte ich, wir unterhalten uns mal so ein bisschen darüber, über die Gründe, warum das passiert, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe.
Ja.
So, und vielleicht auch so ein bisschen zu uns, wie wir so Bildung damals erlebt haben. Weil ich muss sagen, also ich weiß nicht, erste Frage, erinnerst du dich gerne an deine Schulzeit zurück?
Nein. Ich habe meine Schulzeit gehasst. Also ich fand es überhaupt nicht geil. Es gab wenig, was ich gut fand in meiner Schulzeit. Es war vielleicht, der einzige gute Phase war irgendwie so Oberstufe, wo man so langsam ein bisschen erwachsener wurde oder so. Wo man halt so ein bisschen mehr Interesse und gefunden hat in bestimmten Themen oder so. Aber die Schulzeit an sich war absoluter Krampf. Einfach scheiße.
Ja, krass. Ja, ja. War bei mir aber ähnlich. Also ich habe bis zur 10. würde ich sagen auch kein besonders gute Erinnerung an die Schule. Also es hat aus vielen verschiedenen Gründen. Übrigens, by the way, nochmal eine ganz kurze Sache, was diesen Zeitrücklauf angeht, ne? Von wie lange wir da schon dem Thema rumknuspern. Es gibt ein Programm von Volker Pispers, das ist von 2006. Und da hat er schon gesagt, das deutsche Bildungssystem hat zu der Zeit damals jährlich 1 Million Analphabeten hervorgebracht.
Alter.
Und damals sind schon 10% aller Schulstunden ausgefallen. Das sind hochgerechnet auf deine Schulzeit. Es ist ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Und jetzt kommen die Leute um die Ecke und sagen, Corona wäre schuld. Also Corona hat bestimmt nicht geholfen. Sagen wir es mal so. Nicht. Das hat bestimmt auch seinen Einfluss darauf gehabt. Aber man sieht, den Trend gibt es schon lange.
Da hast du mir nämlich zum Beispiel eins der Felder, weil du mich auch gefragt hast, wie ich meine Schulzeit empfunden habe. Für mich ist eins der größten fundamentalen Probleme, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Problem, die wir momentan mit den neuen Technologien und Digitalisierung und deutscher Politik und sowas zu tun haben, ist dieses Problem, dass Schule einfach nur mit negativen Dingen verbunden wird und nichts Positives in der von der Schule aus organisiert wird. Was ich meine ist, guck dir mal zum Beispiel das japanische Schulsystem an. In Japan ist es so, die haben ein sehr, sehr striktes, sehr, sehr hartes Schulsystem, aber die Kinder verbringen den kompletten Tag in der Schule, aber sie haben nicht nur ihre Schule, sondern haben nebenbei Clubs, Veranstaltungen, AGs, wo sie sich frei eintragen können, wo sie Freizeit in der Schule machen, wo sie mit den Freunden aus der Schule sich in Clubs organisieren, in Clubs sind, wo sie schulübergreifend automatisch in Gruppen unterwegs sind. Und dadurch ist mit der Schule nicht nur dieses Ackern, Büffeln und Lernen verbunden, sondern auch ein Großteil der Freizeit und der Freundschaften.
Ja, also die deutschen Schulen probieren das ja auch. Also ich war damals 7., 8. Klasse war das, glaube ich. Oder 6., 7. irgendwie so, war ich auch in der AG. Das Problem ist halt, ich glaube, um dieses Gefühl zu haben, dass das Freizeit mit Freunden ist, musst du schon mal ein ganz anderes Gefühl haben, zur Schule zu gehen. Ansonsten ist eine AG eigentlich nichts anderes als noch länger Schule.
Ja, aber eine AG, ich rede jetzt nicht von AG, wo du halt sagst, ey, wir machen hier, sind hier die Naturwissenschafts-AG und wir lernen noch mehr als vorher. Ich rede jetzt gerade davon, von solchen Dingen, Sport. Von der Schule aus organisierte Sport.
Na gut.
Sportteams von der Schule aus in allen möglichen Bereichen, wie Sportunterricht, hast du einmal die Woche mit meistens irgendeinem creepigen Lehrer, der.
Warum sind es immer die Sportlehrer eigentlich?
Ja, weil die können am meisten creepy sein, ne?
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir hatten damals an der Schule einen Sportlehrer, der eine grundsätzliche Abneigung gegen normale Sporthosen hatte und immer eine Radler-Leggings anhatte, mit nix an. Also. Da konntest du schon von der anderen Seite der Turnhalle konntest du schon als Kind erkennen, dass der ein gutes Wochenende hatte.
Ja, okay, da wollen wir jetzt auch nicht so tief reingehen dann, ne? Hoffentlich. That's what she said. Aber ich meine allgemein, dass solche Sachen wie solche, nicht nur irgendwelche komischen AGs, wo du dann noch länger in der Schule rumhängen musst, was sich auch mehr wie Schule anfühlt, da ist dann alles, was du machen könntest. Interessenclubs, Sportclubs, alle möglichen Clubs, das ist. Jetzt momentan ist es bei uns ja so, dass Kinder, wenn sie Fußball spielen wollen, müssen die Eltern Geld in die Hand nehmen, zu einem Fußballverein gehen, da das Kind dann spielen lassen. Das müssen die nebenbei die Eltern organisieren. Wenn es von der Schule aus organisiert wäre, dass die Kinder Sportclubs haben, wo sie 2-3 Mal die Woche vielleicht sogar sind, nach der Schule, dann gehen sie direkt rüber in die Sporthalle, haben dann ihren Volleyballclub, ihren Fußballclub, Tennisclub, whatever. Und das ist alles mit der Schule verknüpft. Das meine ich. Das ist halt wirklich Freizeitaktivitäten verbunden sind mit der Schule, wo du direkt Zugriff von der Schule drauf hast, wo du keine extra Kosten hast, besonders das, keine extra Kosten, macht es auch freier für alle möglichen Leute, die vielleicht nicht so privilegiert sind und viel Geld haben, die Kinder noch in irgendwelchen Sportvereinen anzumelden und die Kinder überall hinzufahren und sowas. Das ist auch wichtig für Gleichheit.
Ja, ja.
Aber also, das fehlt bei uns komplett. Die Schule macht nur, wir arbeiten hier und dann könnt ihr nach Hause gehen, dann guckt ihr, wie ihr eure Freizeit gestaltet.
Also es gibt, also bei uns damals, ich war damals in einer Roboter-AG, so kleine Roboter gebaut und so.
Das ist auch cool, sowas.
Das war eigentlich ganz cool. Also damals war es für mich eigentlich auch, es war so 50-50, weil es war irgendwie auch so ein bisschen noch länger in der Schule bleiben und ich glaube, so richtig freiwillig habe ich das auch nicht gemacht.
Aber das ist auch mehr wie so ein Extra-Unterricht. Du hast einen Lehrer und du sitzt dann da und dann müsst ihr irgendwelche Aufgaben erfüllen. Aber so Clubs, die halt von Schülern organisiert sind, wo du einen Gruppenleiter hast, der aus den Schülern entsteht, der quasi den Club, den du da hast, den Roboter-Club wäre das dann, und ihr macht eigenständig Projekte, auf die ihr Bock habt, nach keinem vorgegebenen Lehrplan.
Ja, aber ich glaube, mit dem Thema Kosten ist man schon mal schon auf einem guten Weg, weil das sind halt dann wiederum zusätzliche Kosten für die Schule.
Und wenn du keinen Lehrer stellen musst?
Naja, also wer soll es machen?
Du brauchst ja keinen Lehrer unbedingt. Also wenn du Schülern frei die Räumlichkeiten zur Verfügung stellst und Möglichkeiten zur Verfügung stellst, du hast vielleicht einen Trainer oder sowas. Das ist natürlich mehr Kosten. Aber ganz ehrlich, in das Schulsystem wird so viel komisches Geld gepumpt oder zu wenig Geld gepumpt allgemein und dann komische Sachen.
Ja, also das Ding ist irgendwie, also du musst ja jemanden da haben, der auf die Kinder aufpasst.
Ja, das sowieso, ja.
Na, also irgendwie, wenn es eine Art Trainer ist oder irgendwie, also irgendjemand musst du ja abstellen und den musst du ja wahrscheinlich dann auch bezahlen. Ja. Außer es ist irgendwie, keine Ahnung, wieder, oder du machst es wieder irgendwie wieder über eine andere Initiative und lässt ältere Schüler auf jüngere auf. Das geht ja zum, das würde ja zum Beispiel auch gehen.
Genau, wenn du Clubs hast, wo halt dann ältere Schüler quasi die Aufsichtspersonen oder die Vorgesetzten sind, das ist ja, ganz ehrlich, bei Fußball hatte ich, oder bei Fußball oder beim Golf hatte ich auch jugendliche Trainer. Das ist auch ganz normal. Die müssen nicht immer volljährig sein.
Ja, also das Ding ist ja, da musst du ja wiederum die älteren Schüler davon überzeugen, auch länger in der Schule zu bleiben, um auf die Kleinen aufzupassen.
Nee, darum geht es ja, dass das normal ist, dass sie ihr Team haben und nebenbei die anderen mittrainieren und solche Sachen, dass das Teams sind, Organisationen sind. Du, im Fußballclub hast du da ja auch das Gleiche. Wenn du im Fußballverein bist, dann machst du auch das Gleiche. Wenn du im Fußballverein zahlst du extra noch. Das sollte mit der Schule verbunden sein.
Ja, also du hast ja eben wieder, also wie gesagt, beim Trainer im Fußballverein, der wird ja wiederum über den Verein dann bezahlt, ne? Also.
Ja, aber trotzdem kann also mehr Geld in sowas gepumpt werden, weil das allgemein, wir haben so eine übergewichtige Gesellschaft und haben so viele Probleme mit Gesundheit und zu wenig Sport in der Schule. Und Sport wird in der Schule halt einfach nur kaputt gemacht, weil du auch nicht da den Sport verfolgen kannst, den du möchtest.
Das ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem in der Schule, dass du nicht die Interessen verfolgen kannst, die du gerne verfolgen möchtest. Also ich gehe da zum Beispiel absolut mit Richard David Precht, wenn er sagt, du musst nicht Mathe bis zur Oberstufe haben. Er sagt grundsätzliches mathematisches Wissen, ja, bis zur 7. Klasse oder so. Und ab dann machst du es nur noch in, ich weiß nicht, ob er Leistungskurse gesagt hat, aber dann nur noch in Kursen, dass wenn du interessiert an Mathe bist und gut in Mathe bist und das weiter verfolgen willst, dass du dann die Möglichkeit hast, in kleinen Gruppen, was ja für alle Sinn macht, in kleinen Gruppen dann Mathematik weiter zu verfolgen, weil das sind ja dann nur die Bock auf Mathe haben, das heißt, denen macht das auch noch Spaß. Und die keinen Bock auf Mathe haben, was ja wirklich viele sind und was laut PISA-Studie 22 offenbar auch immer mehr werden, dass die nicht das Gefühl haben, abgehängt zu werden, wenn vorne die erste Reihe immer mit dem Lehrer zusammenarbeitet, dem macht es ja auch nur Spaß, wenn er mit den Schülern zusammenarbeiten kann. Der kann für 30 Leute nicht der individuelle Nachhilfelehrer sein. Also das ist, Mathematikklassen sind eine Klasse, ab der 7. Klasse, sind eine klassische Lose-Lose-Lose-Situation.
Ja.
Für die es können, für den Lehrer und für die Schüler, die es nicht können. Das ist so, und das ist ja irgendwie mit allem so. Und ich habe mich damals schon während Corona gefragt, das war für mich wirklich so ein bisschen so Wake-up-Call-mäßig, als es in der Corona-Pandemie darum ging, dass die Schulen darum gebeten haben, so eine Filtersysteme in ihre Klassenräume stellen zu können, dass sie Geld brauchen, um Luftfiltersysteme in die Klassenräume zu stellen, damit die Schüler nicht im Winter bei offenem Fenster da sitzen müssen und sich den Arsch abfrieren. Und da hieß es, haben wir kein Geld für. Das hätte 1 Milliarde, glaube ich, gekostet.
Ja.
Und plötzlich war dann diese Riesensumme Geld auf einmal für die Bundeswehr da. Und das ist, glaube ich, schon immer, also es scheint offenbar wirklich diesen konkreten Willen zu geben. Also es klingt nach Verschwörungstheorie, es soll aber keine sein, weil den Eindruck habe ich wirklich, dass dieser Wille, Bildung zu fördern, nicht da ist. Von vorne bis hinten nicht.
Die sehen nicht, die meisten Menschen sehen nicht, und ich sage nicht, dass ich ein Experte dafür bin, aber aus reinem logischen Denken heraus, wenn unsere Generation schlechter performt, sind wir eine marktschwächere Gesellschaft, ein marktschwächeres Land, und damit gehen wir den Bach runter. Wenn wir uns angucken, wie die Bildungssysteme Japan, China, sonst was aussehen, da werden so viele talentierte junge Leute hochgebracht, und so viele talentierte Leute kommen von da, weil die Bildungssysteme dort auch deutlich besser sind. Teilweise ist es nicht alles gut, was da ist, was Bildungssysteme angeht. Es ist auch teilweise sehr, sehr hart. Aber wenigstens mal investieren in die Bildung und auf unsere Art und Weise fördern. Sei es eine angenehmere Umgebung zu machen für die Schüler. Das ist so wichtig. Und die denken gar nicht langfristig. Die denken, ja, jetzt gerade brauchen wir Geld in Lufthansa. Das ist wichtig.
Ja, das ist alles halt sehr, sehr, also ich habe generell auch das Gefühl, dass Deutschland sehr wenig Bock darauf hat, langzeitig zu investieren. Das ist so eine deutsche Mentalität. Das ist, finde ich, wirklich so eine richtig deutsche Mentalität. Kurzfristig irgendwas machen, langfristig, ob du jetzt beim Klimaschutz dabei bist oder ob du jetzt in der Bildung dabei bist oder bei der Migrationspolitik oder so, es ist immer so kurzfristig irgendwas lösen, weil das Volk gerade schreit und nicht langfristig denken.
Ja.
So, das ist irgendwie schon immer so, das ist immer deutsche, das ist irgendwie so eingefleischt in unserer Mentalität und gerade bei den Politikern. Also jetzt auch zum Beispiel Ausbildung, Lehrerausbildung.
Ja.
Also Lehramtsstudium. Ich finde das bewundernswert, dass Leute, dass ich kenne auch viele junge Leute, die diesen Studiengang wählen, weil du bei denen auch das Gefühl hast, die haben auch Bock mit Kindern zu arbeiten.
Ja.
Dass das nicht so eine Beamtennotlösung ist, weißt du?
Ja.
So sichere Rente und nachmittags frei.
Ja.
Da hast du sehr viel von diesem alten Gestein in der Schule rumhängen, was als Lehrer getarnt da durch die Schulen rumtourt, den Kindern das Leben zur Hölle macht, aber ab 13 Uhr frei. So, und die auf ihren eigenen Stoff auch überhaupt gar keinen Bock haben. Und da habe ich das Gefühl, das ändert sich. Dass du, wenn du mit Leuten in unserem Alter sprichst, die Lehramt studieren, dass die auch Bock haben, mit Kindern zu arbeiten. Weil es ist auch ein knallharter Job. Das möchte ich mal. Ich kann es durchaus nachvollziehen. Das wird ja immer so belächelt von wegen, ja, ab 13 Uhr frei.
Alles andere als das.
Ja, wenn die morgens die Waschmaschine anmachen, dann kommen die nach Hause und dann läuft die noch. So, ist vielleicht ein lustiger Gag, aber so sieht halt die Realität eines Lehrers nicht aus.
Nee.
Und dann musst du auch noch jeden Tag dich mit 30 Plagen rumschlagen, die dank Social Media und dank Bildschirmzeit und dank Eltern, die keinen Bock mehr haben, die sich selber verwirklichen wollen und sich alle selbstständig machen und deswegen keinen Bock mehr haben, ihre Kinder irgendwie zu betreuen, dass die da rumtouren und denen selber auch das Leben zur Hölle machen. Da würde ich auch durchdrehen.
Ja, das ist das Ding. Die Schule macht es halt nicht einfacher, dadurch, dass erstmal ein Haufen Puppe, besonders in der Oberstufe, in den höheren Klassen, so siebte Klasse oder sowas, ein Haufen pubertärer kleiner Kinder da rumläuft, absolut nur auf Scheiße machen getrimmt ist, besonders wenn bei Jungs dann auf einmal das Testosteron kickt, dann wird's übel. Dann gnade ihren Gott.
Der das ist das Schlimmste übrigens, was
die... den Mathematik zu erklären, wenn die da hinten stehen und die eigentlich nur verhindern wollen, dass sie nicht gerade die Tische durch die Gegend schmeißen.
Das war bei uns ja damals schon so ein Ding, ne? Also ich glaube, das war auch schon immer so ein Problem. Also ich glaube, so zu Zeiten von meinen Eltern oder vielleicht sogar noch davor, als Lehrer tatsächlich, ich will nicht sagen, dass damals, das war bestimmt nicht die bessere Technik, ne? Kinder vermöbeln und das waren ja alles total bescheuerte Techniken, die da angewendet wurden. Aber damals war auf der anderen Seite der Lehrer auch nur eine Respektsperson.
Ja.
Und das ist ja heute nicht mehr so. Also ich weiß auch schon, was damals, also wir waren schon eine Scheißklasse. So, wir hatten auch, es war wirklich teilweise die größten Assis mit dabei, wo du schon gemerkt hast, was das eigentlich für eine dumme Idee ist, wenn Eltern bestimmen, wie intelligent dein Kind ist. Ich meine, ich glaube, bei dir war es bestimmt ähnlich nach der Grundschule, hast du ja eine Empfehlung bekommen.
Genau.
Ne? Und klar ist sie bestimmt auch nicht immer fair und es ist natürlich auch an Noten aufgehängt und so weiter, aber es gibt ja schon mal eine ungefähre Richtung, was schlau wäre. Und dann hast du den Faktor Eltern, die sagen, nein, mein Kind geht nicht auf eine Realschule, mein Kind geht aufs Gymnasium, weil ich das so will. Ob das Kind das so will und ob das Kind das überhaupt so braucht, ist mal ein ganz anderes Thema.
Ja, was ich dazu sagen muss, ich hatte eine Realschulempfehlung, bin aufs Gymnasium gegangen, weil meine Eltern das wollten. Ich bin jetzt Ingenieur. Also das hat auch wiederum nicht viel zu sagen, was diese Empfehlung sagt, ne?
Also das ist natürlich, es ist natürlich eine zweiseitige, das kannst du natürlich nicht über alles über einen Kamm scheren. Für einige ist es bestimmt eine bessere Entscheidung gewesen, für andere. Aber bei mir hat es zum Beispiel in meiner Stufe dazu geführt, dass es waren unglaublich viele Vollpfosten da, wo ich mir gedacht habe, die können keine Gymnasialempfehlung bekommen haben. Das heißt jetzt, also wie gesagt, ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass nur Leute, die eine Gymnasialempfehlung bekommen haben, sollten auch dahin gehen. Aber es ist trotzdem, und das ist halt das Ding, und das hörst du auch immer wieder, dass der anstrengendste Teil davon, Lehrer zu sein, die Diskussion mit den Eltern ist.
Ja.
So.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und das ist ja schon mal so ein erster Indikator dafür, dass wenn Eltern sagen, wir schicken unser Kind auf ein Gymnasium, obwohl wir möglicherweise sogar ganz genau wissen, dass es nicht das Richtige für ihn ist. Oder sie ist.
Ich finde aber, das ganze System, was jetzt auch langsam ja aufgelöst wird, Schritt für Schritt, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, ist Bullshit.
Komplett. Das ganze Schulsystem muss völlig überholt werden.
Weil, ja, vielleicht ist ein Kind nicht talentiert genug, um aufs Gymnasium zu gehen für alles, aber es ist bestimmt in einigen Fächern so gut, dass es auch Förderung da erhalten sollte. Und auf der Realschule ist es einfach nur noch Abstieg. Da sind auch noch Lehrer, die noch weniger Bock haben auf Kinder. Da sind an der Hauptschule besonders und die müssen sich noch mit noch assigeren Kindern rumschlagen und dann sind die auch, wachsen die auch in Umfeldern auf, wo dann wirklich Leute sind, die, ich scheiß auf Schule, zur Schule gehe ich nicht. Ich habe es ja mitbekommen, wenn Leute auf der Realschule waren nebenan, als ich im Gymnasium war, da waren wirklich Leute unterwegs, die haben so drauf geschissen und ich glaube, das zieht dich mit runter, wenn du halt da bist. Ja. Mein Vater hat zum Beispiel zu mir gesagt, weswegen er mich auf das Gymnasium geschickt hat, mein Vater hat einen Hauptschulabschluss gemacht. Und ist dann, hat sich dann über verschiedenste Ausbildungen und sowas hochgearbeitet zu einer sehr guten Position in seinem Job, auf Dauer. Aber er meinte, er möchte nicht, dass wir auf der Realschule gehen, weil er meint, wir werden uns sowieso, wenn irgendwas ist, wenn wir nicht schlau genug sind, wir ordnen sowieso irgendwann im Mittelfeld ein. Das wird schon irgendwie sich einpendeln, weil du hier beeinflusst wirst von den Leuten um dich rum. Und er meinte, es ist so viel einfacher, wenn du es schaffen kannst, vom Gymnasium direkt in dein Studium zu gehen. Selbst wenn du nur im Mittelfeld bist, wenn du ein Studium machst und dann das findest, was du machst, dein Leben ist so viel einfacher. Du findest so viel leichter einen Job, dein Umfeld ist so viel besser in den Hinsichten. Ja. Und deswegen hat er auch diese Entscheidung getroffen und deswegen ist dieses Problem mit der Realschule und Hauptschule auch da, weil es halt so gefühlt so eine Drei-Klassengesellschaft oder sowas fast ist.
Ja, ja. Also das
deswegen verstehe ich auch, dass Leute Eltern sagen, oh Gott, mein Kind auf der Realschule, dann ist es ja eine Klasse unter den anderen. Das ist schon der Fehler an sich.
Ja, also natürlich auch, also ich sag's jetzt mal nochmal so grundsätzlich, wenn du das Schulsystem revolutionierst oder neu aufstellst, dass es wirklich auf so Bildung ausgewählt ist, dass für jeden was dabei ist. Also dass wirklich jeder irgendwie so gefördert werden kann, wie er es braucht.
Ja.
Ne? Weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch eine bestimmte Begabung hat.
Ja.
Und wir ein System haben, das alle so gleich abbügelt, dass du keine Chance hast, dass das irgendwie rauskommt, außer du hast ein bisschen Glück. Und dann brauchst du, wenn du das erstmal bewerkstelligt bekommst, brauchst du diese dämlichen Bewertungen von wegen Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Das brauchst du dann alles gar nicht mehr.
Ja.
Das ist ja auch völliger Käse. Also uns wurde ja auch nie erklärt, unter welchen Gesichtspunkten wahrscheinlich lag es nur am Notenschnitt.
Ja.
Dass gesagt wurde, das ist Gymnasium, das ist Realschule, das ist Hauptschule. Und nur über Noten zu gehen, das wissen wir schon lange, dass das kompletter Käse ist.
Ja, besonders, mir fällt nämlich gerade was ganz Witziges ein dazu, dass es ist tatsächlich ein Anime, den ich geguckt habe, der heißt Assassination Classroom.
Und ja, kenne ich. Beschreibung auf Netflix war immer so komisch.
Ja.
So, eine Klasse bekommt einen neuen Lehrer. Aber er will sie töten.
Ja.
Schüler sollen ihn umbringen oder irgendwie.
Egal, das ist erstmal die Nebensache dabei. Es fällt mir nur gerade ein, weil der Plot ist halt, dieser Lehrer hat übernatürliche Kräfte und so ein Kram. Es ist halt sehr, sehr silly. Es ist halt auch witzig gemacht, aber hat eine sehr, sehr tiefgehende Hintergrundmessage, die halt so ein bisschen später da rauskommt. Also das Ganze spielt in einer Schule in Japan, die halt so eine der größten Elite-Schulen in Japan ist und die größten Elite-Schüler aus Japan rausbringt. Und der Director davon fährt eine richtig harte Linie und der hält seine Schüler auf Zug, indem er das Hauptschulgebäude hat. Und in diesem Hauptschulgebäude sind die ganzen High-Class-Schüler, die es wirklich drauf haben, laut ihm. Und wenn deine Leistungen in der Schule nicht gut genug sind, dann wirst du abgeschoben in die E-Klasse oder die N-Klasse. Dann wirst du in ein Schulgebäude abseits auf einem Berg, da wirst du dann von irgendeinem Lehrer unterrichtet, der keinen Bock auf Schüler hat. Und das ist quasi dein Abstieg. Wenn du in diese Klasse kommst, ist quasi für dich beruflich deine Karriere vorbei.
Also kommst du auch nicht mehr raus.
Auch nicht mehr raus, weil du wirst da nicht gefördert, du bekommst keine Benefits, die ganzen tollen Benefits, die Schüler da bekommen. Du wirst von allen anderen Schülern gemobbt und ausgelacht, weil du halt ein E-Schüler bist. Und das ist das perfekte System, was er dahinter hat. Und dieser Lehrer ist halt mit diesen übernatürlichen Kräften, sei dahingestellt, ist auch jetzt egal, der nimmt sich halt extrem jedem einzelnen Schüler an und bringt sie dazu, ihre Stärken zu erkennen und fördert sie in ihren Stärken und bringt diese Klasse an die Spitze der Schule am Ende des Jahres. Dadurch, dass er halt in den einzelnen Schülern die einzelnen Talente erkannt hat und die Schüler in der Hinsicht gefördert haben, wo die Schüler dann zwar nicht in jedem Fach super waren, aber jeder Schüler hatte ein Talent, wo er wirklich extrem gut drin war und das dann halt top der Schule gemacht hat.
Mhm.
Und das war halt, finde ich halt so sehr bezeichnend, weil das war sehr, sehr bezeichnend für das, was du mit Hauptschule, Realschule und sowas hast. Wenn du sagst, wurde ja immer ein bisschen mit Abneigung gesagt, der ist auf der Hauptschule, der ist blöd, der ist dumm. Und das ist ja genau das Gleiche. Und du kommst ja auch, wenn du immer auf der Hauptschule bist, dann kommst du da eigentlich auch nicht mehr raus. oder sehr, sehr schwierig nur. Und das ist auf jeden Fall schwierig, nach der Hauptschule dann zu sagen, ich mache noch eine Realschule, dann mache ich mein Gymnasialabschluss dahinterher und sowas. Dafür musst du da schon echt dich da rausarbeiten.
Ja, ich hatte einen Kommilitonen von mir aus dem Bachelorstudiengang, der hat einen sehr wilden Lebenslauf. Der hat Hauptschulabschluss gemacht, hat dann eine Lehre angefangen, hat die Lehre abgebrochen, ist zum Bund, hat die Grundausbildung abgebrochen, ist dann zur Realschule gegangen, hat seinen Realschulabschluss gemacht, hat dann eine Ausbildung angefangen und beendet, ist dann aufs Gymnasium, hat sein Abi gemacht und hat dann mit mir zusammen studiert. Ob er jetzt seinen Master gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er in einer großen Unternehmensberatung jetzt tätig ist.
Ja.
Also krass. Also das, und ich meine, dein Vater ist ja auch ein gutes Beispiel dafür,
ja,
dass das halt nicht Endzone ist, aber also dass
die Leute auf gar keinen Fall unbedingt dumm sind, das ist ja nicht das Ding. Es ist ja teilweise ein Umstand, wie du aufwächst, dass du da
überhaupt
alles bei deinen Eltern sagen, scheiß drauf. Teilweise sagen einige Eltern auch, scheiß drauf, das ist sowieso nutzlos, das Kind schickt ihn auf die Hauptschule.
Ja, also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Gründe, warum das so passiert. Aber ich glaube, wenn du das ganze System einmal umkrempelst, wenn es wirklich darum ginge, Kinder so zu fördern, und es wird ja auch immer wieder gesagt, unsere wichtigste Ressource sind die Kinder. Ja. Was ja auch richtig ist.
Ist ja auch so.
Dann frage ich mich, warum da kein Geld und keine Ambitionen hinterstehen, das einfach mal wirklich völlig umzukrempeln. Wobei es gibt ja schon Versuche. Also ich habe zum Beispiel mit der Freundin von einem jetzigen Kommilitonen mal gesprochen, die arbeitet auch in der Schule, und die probieren da gerade so ein komplett neues Konzept aus. Ne? Und da geht es halt wirklich um diese individuelle Förderung von Kindern. Und da gibt es zum Beispiel auch keine Klassenräume mehr und sowas. Sonst gibt es Gemeinschaftsräume irgendwie. Kleine Gruppen, die dann macht, die eine Gruppe macht das, worin sie besonders gut sind, die andere das. Also das ist schon ein sehr, sehr moderner, neuer Ansatz, den die ausprobieren. Und das funktioniert wohl auch sehr, sehr gut. Ich habe auch schon von Unternehmen gehört, die mit AGs an irgendwelche Schulen kommen, um da technische Innovationen voranzutreiben und den Schülern da was beizubringen. Das ist ja auch alles super. Unterstütze ich sehr, aber ich glaube, bis da kein wirkliches Erwachen von der Politik kommt, dass da mal richtig Geld reingeht,
ja,
sind das alles wieder nur, wir waren mal schon mal bei dem Gleichnis von der Jacke, von der alten Jacke, wo immer nochmal ein Flicken draufgeklebt wird.
Ja.
Und
das ist von Grund auf aufgerissen und neu gemacht.
Ja, ja,
das
genau.
Ist das Problem.
Und es ist ja auch so, also ich habe mich ja im Zuge von einem früheren Werkstudentenjob mal ein bisschen mit dem Bildungssystem in Deutschland beschäftigt. Man mag es kaum glauben, in Malawi zum Beispiel kriegen die Kinder am Ende des Schuljahres ein digitales Zeugnis. Mit Blockchain-Technologie,
das
mit dem RFID-Code ausgelesen werden kann, das wird dann an entsprechende Unternehmen geschickt, die können das mit einem speziellen Code auslesen, datenschutztechnisch alles top, in Deutschland nicht zu machen.
Nee.
Ich sollte ja damals mal so ein bisschen gucken, die ganzen Bundesländer, wie sehen da die Instanzen für Bildung aus und wie arbeiten die zusammen? Das ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Komplett.
Ja.
Also in Bremen zum Beispiel hast du nur eine, ich glaube damals war es eine Senatorin, die für Bildung zuständig ist. Ich glaube, in Hamburg hast du ein Amt irgendwie, was auch noch irgendwie Bildung mit drin hat. Bildung, Sport und schieß mich tot. In Süddeutschland hast du Kultusministerien, die sich darum kümmern. Also es ist ein kompletter Flickenteppich. Und ich werde das nie vergessen, dass ich habe E-Mails dahin geschrieben, weil ich wissen wollte, ob die Ministerien und Bildungsinstanzen auch miteinander sprechen. So, ob die, wie und wie das funktioniert. Und dann hatte ich so einen Fragebogen da drin und ich weiß nicht mehr, welches Bundesland das war. Da habe ich jedenfalls auf die Frage, wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Bildungsinstanzen der Bundesländer, eine Antwort bekommen: gut. Und da habe ich gedacht, jo, da hat jemand überhaupt keinen Bock darauf, meine Fragen zu beantworten. Aber es spricht auch gut für irgendwie für diesen ganzen Flickenteppich, aber dieses gut.
Ja.
Also
Ja, das ist so das Ding, ne? Das ist,
man weiß auch gar nicht, wo man ansetzen soll.
Ja, das also Problem das, ist, wenn du jetzt müsstest ja so, solche Veränderungen, musst du dann erstmal überhaupt fundamental irgendwo Anklang befinden. Und dann musst du es in jedem fucking Bundesland, in jedem irgendeinem Ministerium durchdrücken, dass das passiert.
Ja. Und das hatte ja, glaube ich, Richard David Precht auch mal in so einem Talk gesagt, warum das alles nicht passiert. Also es ist auch ein sehr, sehr guter Talk, den es auf YouTube gibt, wo über das Thema Bildung spricht und wie seiner Meinung nach die Bildung heute stattfinden soll. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, Anna, die Schule und der liebe Gott. Das Buch hatte ich mal, das hat jetzt meine Ex-Freundin. Ich habe das leider nie lesen können. Aber da beschreibt er das halt nochmal ausführlicher drin und da sagt er auch, warum sich in dem System nichts tut, wenn man weiß, wo die Probleme sind, wenn es auch Lösungsansätze gibt und so weiter, warum dann nichts passiert. Und das ist auch wieder ein politisches Thema, weil die Leute, die dafür zuständig sind, für die Bildung, dann nicht wiedergewählt werden.
Besonders, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist auch nicht von Interesse für eine jetzige Regierung, viel für Bildung zu werben, auch wenn die es vielleicht als Schlagwort sagen, wir wollen Bildung fördern. Aber die Schüler sind jetzt nicht gerade die, die jetzt wählen für die nächste Legislaturperiode.
Ja.
Aber die realisieren sich, das sind deren zukünftige Wähler. Aber
eben, wir haben eine
nur kurzfristig.
Wir haben
diese Legislaturperiode, da wählen die uns doch gar nicht.
Wir sind eine überalterte Gemeinschaft, Gesellschaft in Deutschland und da wird sich halt für die Politik für alte Leute interessiert, ne? Also.
Ja.
Ne? Da sind wir wieder beim kurzfristigen Denken. Immer genau. Bis zur nächsten Wahlurne, ne?
Ja, das ist so das Problem. Und besonders, was auch noch ein Punkt war, den ich mir aufgeschrieben habe, das ganze Thema Digitalisierung und Modernisierung von Schulen. Haben wir ja schon drüber gesprochen, hat es ja auch eben erwähnt mit diesem Ganzen, dass wir, auch das Beispiel, schickst ein Finanzamt eine Mail, kommt eine Antwort per Brief.
So. Ja, in Mecklenburg-Vorpommern ist das inzwischen digital.
Ja,
aber wow.
Da ausgerechnet.
Ja, ne? Ja, also, dass MacPom Hamburg mal was voraus haben würde, ja. Hat doch kein Schwein mitgerechnet,
unglaublich.
Oder?
Aber was ich meinte, ist halt auch Digitalisierung im Sinne von, dadurch, dass wir halt eine so stark digitalisierte Welt haben und Schüler haben, die von 2 Jahren als Kind schon ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen und nur lernen, damit umzugehen, muss eigentlich es breitmaschiger sein, dass digitale Medien angeboten werden. Das wird schon mehr, das habe ich jetzt gerade mitbekommen, aber wir sind so spät dran damit.
Ja, ja.
Weil du musst ja den Schülern was anbieten, was jetzt gerade für sie appealing ist, womit sie gerne lernen wollen.
Ja.
Und die dürfen jetzt gerade in den Oberstufen anfangen, mit Tablets zu arbeiten. Habe ich gerade gehört, so bei einer Mail.
Ja, auch bestimmt nicht überall, nur an bestimmten Schulen, nicht länderdeckend.
Genau, und solche Sachen. Und ich meine, das ist für mich mein Lieblingsbeispiel. Ich bin 2016 habe ich meinen Abschluss gemacht. 2015 hatten wir einen Austausch mit Dänemark. Die hatten schon Tablets in der Schule.
Ja, das ist total krass. Also gerade so Skandinavien, auch die, also es gibt ja so viele Ansätze auch, was, also so Skandinavien, weißt du was, also Lehrerausbildung ist da richtig anspruchsvoll, die werden aber auch richtig gut bezahlt.
Ja.
Also das ist richtig krass. Also in Deutschland studierst du dir ja auch den Arschwund, so. Aber halt so mit Techniken, also ich weiß das noch von meiner Ex-Freundin, die hat ja Lehramt studiert. Insgesamt, du musst ja, ist ja auch länderunterschiedlich, ob du jetzt den Master hinterher, ob das direkt mit dran kommt oder nicht, dann bist du da, wie lange ist man dann am Studieren? So 6 Jahre, 7 Jahre?
Ja.
So hintereinander weg. Und davon hat.
Besonders, du bekommst auch, wenn du ein Ref machst, bekommst du keine Kohle. Oder vielleicht nur irgendeinen Ausgleich oder sowas.
Minimal. Meine
Schwester ist gerade in ihrem Ref.
Ja.
Das ist so schlimm.
Ja,
die muss ja fulltime arbeiten, sich richtig auf Klassen vorbereiten und verdient nebenbei kein Geld. Weil wie willst du dann nebenbei noch arbeiten?
Ja, eben. Das hat meine Ex-Freundin damals auch gesagt. Und die war halt in dieser ganzen Bachelor-Periode 2x für 6 Wochen in der Schule. Was ist das denn?
Ja, das ist totaler Bullshit.
So, und das hat auch damals schon Volker Pispers gesagt, dass das für einen ausgebildeten Lehrer in Deutschland ist es am unwichtigsten, ob der Kinder mag. Die kommen aus dem Studium, so ein Kopf voll Fachwissen und dann sitzen da Kinder. Was machen wir jetzt?
Bring dir mal Buchrechnung bei. Viel Spaß. So,
ein schönes Gleichschnitt fand ich, das er gezogen hat im Thema, bei dem Thema, also einmal die ausgefallenen Stunden und dann hast du ja auch noch Vertretungsstunden, was ja auch immer mehr wird durch den Lehrermangel, den wir haben.
Ja.
So, in Brandenburg ist es, glaube ich, kannst du, glaube ich, schon, da brauchst du gar nichts. Da kannst du einfach Quersteiger einen sagen, ja, ich wäre gern Lehrer und dann bist du Lehrer. So, so verzweifelt sind die. Und, bis was hast du damals gesagt? Vertretungsstunden, das sind Lehrer, die vor Klassen stehen, die ihnen genauso fremd sind wie das Fach, das sie unterrichten sollen. Und das ist ja wirklich so.
Ja, es ist so, ja.
So, ich weiß auch, dass wir damals einen Lehrer für da hatten wir irgendwie, ich weiß nicht, das war glaube ich 10. Klasse oder so, da hatten wir Politikwissenschaften, Politik und Gesellschaft oder irgendwie so ein Shit. Und der kannte sich damit überhaupt nicht aus. Das war eigentlich ein Geolehrer. Der kam am ersten Tag rein und hat gesagt, ja, Leute, ich bin ganz ehrlich, ich habe davon auch keine Ahnung, aber irgendwie zusammen schaffen wir das schon. Ja. Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, ist spannend. Na, das ist auch geil, wir hatten einmal einen Mathematik-Aushilfelehrer, der hat auch keine Lehrerausbildung, der hat einfach nur Nachhilfe, glaube ich, als Nachhilfelehrer gearbeitet irgendwie, nebenbei. Ja. Das war so ein Typ, das war so ein richtiger Pauli-Ultra, also ein richtiger Gott. Ultra-Fan. Und das war auch so ein Typ, der hat sich mit den Schülern dann auf Facebook verknüpft und mit den Schülern auf Facebook dann gechillt, so ungefähr. Das war so, ich bin der coole Lehrer.
Ja, ein bisschen gruselig.
Nicht auf die, auch gruselig. Er hat es allen halt gemacht und war allgemein mit denen immer so, ich bin der coole. Der hieß, kann ich den Namen sagen? Der hieß Dieter.
Dieter.
Und ja. Sein Nachname sage ich mal nicht. Und der hat sich dann immer Didi genannt. Und die Schüler haben ihn auch immer Didi genannt.
Ja.
Als Lehrer weiß ich nicht. Und der kam einmal in die Schule, komplett verprügelt, blaues Auge, alles Mögliche, weil er irgendwie wahrscheinlich bei einem Spiel gefetzt hat. Das habe ich damals nicht gerafft, weil ich auch viel zu jung war, das zu raffen. Der hat gesagt, er ist im Bad ausgerutscht.
Was ein Klassiker.
Ja, aber der hat wirklich ein blaues Auge gehabt und sowas. Ich dachte mir, alter Schwede. Als Kind habe ich gedacht, der ist ausgerutscht, oh Gott, wie kann das denn passieren? Das ist mir erst mal, so das ist vor kurzem erst gekommen, der Gedanke, Digga, der ist nicht ausgerutscht.
Wir hatten damals in der 8. Klasse in einem Jahr 7 Mathelehrer. 7. Weil die keinen gefunden haben. Gerade Naturwissenschaften sind ja extrem unterrepräsentiert.
Ja, besonders, weil die einfach scheiße bezahlt sind als Lehrer und du verdienst so viel mehr in der Wirtschaft.
Ja, und das Ding ist ja auch, dass wenn du gut in Mathematik und Wissenschaften bist, dann wirst du kein Lehrer.
Meistens nicht.
Dann wirst du meistens kein Lehrer. Dann gehst du in die Wirtschaft oder gehst ins Ausland und holst dir da deine 100.000, 200.000 Jahresgehalt ab. So, wenn du richtig gut darin bist. Ja. Oder arbeitest für irgendwelche Institute und machst wirklich das, was...
oder du gehst an die Universität und lernst weiter und machst dann
Doktor
und sowas.
Genau. Solche Kram, ja. Und da hatten wir halt 7 Mathelehrer. Einer schlimmer als der nächste. So, so die besoffen zur Schule gekommen sind und die sich den Schülern gegenüber abfällig benommen haben und so. Also das war eine absolute Vollkatastrophe. Ich weiß noch, dass ein damaliger Lehrer bei uns an der Schule gesagt hatte, rufen Sie sich immer ins Gedächtnis. Das mag, also ich will das jetzt heute, das mag nicht mehr so sein, aber er hat damals gesagt, Lehrer sind gescheiterte Existenzen. Der Sportlehrer wollte ursprünglich mal Olympia machen, der Deutschlehrer wollte eigentlich Schriftsteller werden, der Geografielehrer wollte eigentlich auf irgendwelchen Vulkanen rumkraxeln und Erden untersuchen. Hat er gesagt, ich will das jetzt nicht sagen, dass das so ist, auf gar keinen Fall.
Ist auch nicht so, aber
von diesem alten Gestein, das wir damals so als Lehrer hatten, da habe ich mir das stellenweise schon vorstellen können.
Ja, so. Es gibt auch einige, die so sind. Das sagen wir auch ganz offen. Es gab auch einen, der einen Physiklehrer, den wir hatten. Der hat auch so offen gesagt, ja, ich wollte eigentlich Physik weiter meinen Doktor machen und sowas, aber wurde nicht genommen. Das habe ich dann mich weitergebildet und bin jetzt Lehrer.
Glaubst du, dass Fahrschullehrer ursprünglich mal Formel 1 fahren wollten?
Ich habe meinen Zweifel. Dafür wurde zu viel geraucht und zu viel Pauli-Fans. Sind ein paar Fahrschullehrer eigentlich immer Pauli-Fans? Ich habe es so oft erlebt. Ich habe nur Fahrschullehrer.
Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also mein Fahrschullehrer Peter, schöne Grüße an der Stelle, Peter. Ich weiß nicht, da kann ich mich jetzt so nicht daran erinnern. Aber Fahrschullehrer auf jeden Fall, haben die Autos ja immer nach Rauch gerochen.
Ja, immer.
Oh, so unangenehm. Mir war damals, hatte ich eine Fahrstunde. Und ich wollte danach, habe ich mich noch mit ein paar Kumpels getroffen zum Vortrinken und dann aber auf dem Kiez oder was auch immer wir vorhatten, keine Ahnung. Zu der Zeit war bestimmt auch noch Funpark Trittau aktuell. Und mir hat damals keiner gesagt, dass es eine sehr, sehr dumme Idee ist, einen fertig gemixten Gin Tonic mit Kohlensäure in einen Flachmann zu füllen. Und dann ist mir auf dem Rücksitz, lag meine Jacke auf dem Rücksitz und da war der Flachmann drin und der ist mir halt geplatzt auf dem Rücksitz. Oh. Ausgestiegen und der die ganze Karre nach Gin Tonic gerochen, der ganze Stuhl verrotzt. Das war so unangenehm.
Ach du Scheiße.
Oh. Und ich weiß auch, Peter hat so solide reagiert, weil das ist uns auch erst aufgefallen, als wir dann irgendwann ausgestiegen sind. Meine, guck dir das an, guck mich an, guck mich auf den Sitz, macht sich eine Flubbe an und sagt, na, wollen wir was vor? Also Peter hat super solide reagiert.
Ja, das ist ein solider. Es gibt leider immer diese creepigen Fahrlehrer oder die sehr, sehr aggressiven Fahrlehrer. Das sind wirklich
gescheitert. Meiner war endgeil. Also ich habe wirklich mit Peter habe ich richtig Glück gehabt. Ich weiß noch, wir standen, aber die creepigen habe ich auch schon von gehört, gerade so von Mädels, so Fahrlehrer, die gerne mal ein bisschen zu nahe kommen, und den aggressiven Fahrlehrer habe ich auch schon von gehört. Peter war super geil. Peter war so geil. Wir stehen an der Ampel und Peter hat mir relativ schnell abgewöhnt, das Blinken nicht zu vergessen. Oder er hat mir abgewöhnt, das Blinken zu vergessen. Wir standen an der Ampel, ich sollte rechts abbiegen. Und er hat mehrere Sachen gemacht. Also einmal was weißt du, wie hörst du das? Ich so, nee, wieso? Ich habe doch schon gedacht, scheiße, tuckert der Wagen oder ist irgendwas mit dem Motor? Nee, ich auch nicht. Blink mal. So, das war Nummer eins. Dann hatten wir noch, dann hat das irgendwann richtig drauf angelegt. Da standen wir an der Ampel und ich sollte auch wieder abbiegen. Und Peter sitzt da. Macht das Fenster runter und schreit aus dem Fenster: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil mein dummer Fahrschüler vergessen hat zu blinken, wir biegen links ab. Links biegen wir ab. Alter, und da standen so viele Leute an dieser Ampel. Alter, die haben mich alle. Es war so schlimm. Oh, es war so schlimm.
Aber schon funny.
Das war schon, ist funny. Schon derbe lustig.
Das ist aggressiv, aber funny halt.
Ne? Ja, schon. Also, deswegen, Peter, guter Job. Deswegen, also wie gesagt, da lag es auch an mir. Praktische Prüfung beim ersten Versuch durch. Theoretischer Ansatz brauchte ich viermal, aber darüber wollen wir jetzt gerade gar nicht sprechen.
Okay.
Ja, die kannten mich beim TÜV irgendwann mit Vornamen. Ich dachte, Herr Stelli, schönen guten Tag. Moin, Peer. Kaffee wie immer. Logo. Das war echt
peinlich. Du warst schon quasi Angestellter.
Ja.
Der kommt hier immer rein, aber in die Prüfung.
Ja, die dachte, ich wäre Mitarbeiter.
Sind die neu?
Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeglitten. Wollen wir vielleicht, wie lange haben wir denn jetzt schon? Anderthalb? Wir sind wieder. Also ich würde einmal ganz gerne zusammenfassen wollen, was jetzt so unsere Punkte waren. Also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das System ja an allen Ecken und Enden krankt.
Ja.
Ne? Ob das jetzt auf die Fokussierung auf den einzelnen Schüler ist, dass es halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist, Schüler in Klassen irgendwie zu unterrichten und zu glauben, dass die alle das Gleiche drauf haben, das ist ja total dumm. Dann halt diese Schulaufteilung an sich, ne? Wenn du auf individuelle, wenn du es schaffst, das Bildungssystem so umzukremmeln, dass sich schon früh an, das muss schon eigentlich schon vor der Grundschule eigentlich losgehen, dass Kinder so individuell wie möglich betreut werden, dass individuell, das kannst du halt nur in kleinen Klassen und in Kursen machen, dafür brauchst du natürlich wieder mehr Lehrer. Dann müssen die Lehrer anders ausgebildet werden, das sagen die auch selber. Also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, gibt bestimmt auch welche, die sagen, wieso ist alles super. Dass mehr Geld in die Schule rein muss, dass neue Fächer unterrichtet werden müssen, dass man sich wirklich Gedanken darüber machen sollte, ob es in der 12. Klasse Sinn macht, noch Emilia Galotti-Romane zu analysieren. So, oder ob man nicht vielleicht mal so ein bisschen zum Thema KI gehen sollte. Wobei, das muss ich tatsächlich sagen, bei uns in der Oberstufe ging das dann so langsam los, dass wir auch mal über Visions of the Future, KI und sowas gesprochen haben. Aber es muss schon viel früher anfangen.
Ja, das sollte, also Informatik sollte sowieso Grundlage sein für die es wollen, weil das wurde halt so wenig gefördert und es gab keine guten Informatiklehrer und sowas. Also sehr, sehr wenige auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall noch ein Punkt war, der mir gerade so eingefallen ist, ist, es sollte auch viel mehr über Zukunft gesprochen werden, sprich Zukunft von den Schülern selber, dass viel mehr Gespräche davon kommen, wie steigst du ins Berufsleben ein, was brauchst du für die und die Berufswege, wie kannst du dahin kommen, wie kannst du Doktor werden, was brauchst du, um Lehrer zu werden, was brauchst du, um Informatiker zu werden, was kannst du mit BWL alles im Studium anfangen. Das sind immer externe Sachen, die da gemacht werden. Aber das sollte regelmäßig jedes Jahr oder halbjahrestechnisch sollte mit den Schülern Individualgespräche geführt werden, zu gucken, wie steht ihr? Passen eure Sachen zu dem, was ihr macht? Habt ihr irgendwie neue Erkenntnisse gewonnen? Wollt ihr vielleicht wechseln?
Genau, dass die Schüler viel mehr gefragt werden, finde ich.
Genau.
Es wird ja sehr viel, also bei mir die Jahresabschlussgespräche, die gab es ja damals, aber das war sehr viel, der Lehrer sagt dir, wie du bist. Ja, was genau. Der Lehrer festgestellt hat. Aber dir wird nicht eine einzige Frage gestellt, was willst du eigentlich?
Genau.
Gibt es Sachen, wo du, hast du das Gefühl, du kannst irgendwas? Was sind deine Interessen? Wo willst du mal irgendwie hin? Was hast du dieses Jahr gelernt und so weiter? Dass man mehr auf die Schüler geht und nicht, dass dir ein Lehrer die ganze Zeit sagt, was du alles nicht kannst.
Besonders der Lehrer kann doch nicht über 30 Leute perfekt wissen, was die können und was die nicht.
Nee, eben. Also deswegen, das hattest du ja früher schon das Gefühl, dass ganz, ganz viele Sachen einfach gewürfelt sind, die dir erzählen. Ne? Also, und bei 30 Leuten in der Klasse kann ich mir das, geht es ja auch gar nicht anders.
Deswegen meine ich ja auch Empfehlungen, so Realschule, Hauptschulempfehlung oder sowas. Wie soll eine Lehrerin in der Grundschule auf einmal bei einem Kind, was gerade noch in der Entwicklung ist, auf einmal feststellen, was das Kind in der Zukunft drauf
hat? Ja, genau. Wird? Und vor allen Dingen, also das finde ich halt auch, also klar müssen die Eltern der Kinder natürlich irgendwie mit eingebunden werden, aber ich glaube auch, dass Eltern wirklich nicht mehr so viel zu sagen haben sollten. Weil Eltern ihre Kinder so sehen, wie sie gerne hätten und da können die auch nichts für und Eltern schleppen ja auch ihre eigenen Sachen immer irgendwie in die nächste Generation mit rein, aber Eltern haben halt von ihren Kindern in manchen Sachen ein ziemlich klares Bild, aber in manchen Sachen, gerade was so Ausbildung und was Zukunft angeht, ein ziemlich verqueres Bild.
Sehen sie auch so selten dafür, die wissen ja auch gar nicht, wie sie in der Schule dann sitzen.
Genau. Das ist halt auch noch so ein Ding. Die Kinder hängen von morgens bis abends 5 Tage die Woche in der Schule rum. Und wenn du jetzt mal tatsächlich einen Lehrer hast, der sich individueller um kleinere Gruppen kümmert und so, ne? Also du hast ja sowieso, die verbringen ja unglaublich viel Zeit in der Schule. Und dann hast du die Eltern, die sich irgendwie selber verwirklichen wollen oder einen Job haben, der bis 8 Uhr abends geht und die, ich will jetzt nicht groß gegen Eltern schießen, aber es ist ja so, dass die dann glauben, dass sie ein besseres Bild von ihren Kindern haben als Lehrer, die mit denen 5 Tage die Woche verbringen.
Ja.
Ne? Und weiß ich nicht.
Lehrer-Elterngespräche auf jeden Fall immer die Hölle. Ich hab nur ein Jahr lang FSJ in der Schule gemacht, das hat mir schon gereicht. So viele Eltern, die auf einmal so komische Sachen über ihre Kinder geredet haben, meinen, der ist so talentiert und sowas.
Stimmt, wer hatte das denn noch irgendwie erzählt? Ich habe neulich schon mal mit jemandem gesprochen, der auch ein FSJ gemacht hat, und der, weil er wirklich Lehrer werden wollte und dann gesagt hat, mache ich nicht. Schon das eine, dieses FSJ, dass die Eltern da ständig zwischengekräht haben, da hatte ich schon keinen Bock drauf.
Ganz schlimm.
Und vor allen Dingen, und ich hatte mich ja auch neulich, wie gesagt, mit der Freundin von dem einen Kommilitonen unterhalten, die ja dieses völlig neue Modell da ausprobiert. Und die meinte, dass die Eltern dadurch auch, dass sie wissen, ihre Kinder werden da individuell gefördert, die fordern nichts, weil die wissen, ich gebe mein Kind da in gute Hände, das Kind wird da gut, und die werden schon wissen, was für mein Kind am besten ist.
Ja.
Und natürlich, wenn du als Elternteil natürlich, das ist ja alles immer ein Gegensatz, du musst mal immer differenzieren und gegengucken und Perspektiven wechseln und so weiter, das ist ja alles kein, das kann man ja nicht stumpf betrachten, dass von den Eltern aus, wenn du als Elternteil das Gefühl hast, und nicht zu Unrecht, du hast da einen Lehrer, 30 Schüler, davon sind die Hälfte Vollpfosten, gerade in den Augen der Eltern, ne? Sehr.
Ja.
Natürlich rennst du da hin und versuchst für dein Kind zu tun, zu machen, was geht, weil du nicht das Gefühl hast, du kannst diesem Bildungssystem vertrauen, dass es das tut, dass du da ständig eingreifen musst und immer mehr wieder gucken musst, dass mein Kind auch ordentlich gefördert wird. Kann ich auch nachvollziehen.
Ja. Ja, das finde ich auch total, dass da so viel schief läuft. Aber ich finde auch, was mir auch wieder so einfällt, dadurch, dass.
Möchtest du noch Tee?
Oh ja, gerne. Kurz den Faden verloren. Also,
sorry.
Das ist ein bisschen wieder weg davon, aber mir ist es auch gerade wieder eingefallen, so dieses Argument mit Schule versus Studium. Dass das viel näher aneinander sein sollte. Dass Schule mehr wie ein Studium ist. Dass es mehr interessensgesteuert ist. Und vor allem auch in der Hinsicht, dass du in der Uni ist es ja so, du kannst da theoretisch jederzeit des Tages hingehen, dir einen leeren Raum suchen, dich mit ein paar Leuten hinsetzen und einfach machen, was du möchtest.
Das habe ich auch schon öfter mal überlegt. Vielleicht ab einer gewissen Altersklasse, also ich glaube bis zum Alter 13, 14, also 7. Klasse vielleicht.
Da musst du nur noch strukturieren, genau.
So, aber ab da dem Punkt, alle Basics, dass du so die
8., 9., 10. kommst, soll das fast wie ein Studium werden, dass du mit Leuten quasi dich in Gruppen treffen kannst. Wie gesagt, auch den Sport da auf dem Campus hast, dass du quasi einen Campus hast, dass du einen Sport da machen kannst. Du kannst da mit Leuten irgendwie in den Raum setzen, zusammen da lernen, dass du nicht nach Hause gehst und zu Hause deine Hausaufgaben machst, sondern setzt dich vielleicht auch betreut, das wäre der Idealfall, aber auch vielleicht unbetreut, dass du einfach frei sagen kannst, ey Leute, lass uns nochmal da in den Raum setzen, einfach lernen. Und die Schule ist halt offen. Die macht dich um 16 Uhr einfach, um 17 Uhr einfach dicht und da kannst du dann nicht mehr rein oder whatever. Sondern die ist dann bis 20 Uhr offen. Und dann kannst du da Sport machen, du kannst da hingehen, du kannst in Gruppen gehen, du kannst mit Gruppen organisieren, dich treffen, kannst da theoretisch dich hinsetzen und Karten spielen mit Leuten. Aber das ist halt ein Community-Raum ist. Das ist nicht nur die Schule ein Ort dafür ist, wo du büffeln sollst, sondern wo du mit Leuten zusammen deinen Alltag gestalten kannst. Ja.
Ich muss mal kurz eine Lanze brechen für meine alte Schule. Ich habe ja kein normales Oberstufenprofil gemacht, sondern ich habe ja das IB-Profil gemacht, das International Baccalaureat.
Oh.
Ja, also das ist ja eigentlich mal installiert worden für Diplomatenkinder. Ne? Das, wenn die alle 4 Jahre umziehen müssen, dass es irgendwie so einen standardgemäßen Schulgang gibt, wo die Kinder reinkommen können. Deswegen ist der ganze der ganze Oberstufengang auch auf Englisch. Was zur Folge hat, dass erstens du als IB die ganze Zeit, also es soll jetzt auf gar keinen Fall heißen, dass ich unglaublich intelligent bin. Ich bin da echt mit Hängen und Würgen reingekommen und ich glaube auch nur, weil noch Platz frei war, sonst hätte das Profil gar nicht stattfinden können, weil es zu wenig Leute gewesen wäre. So, also ich war immer ein sehr mittelmäßiger Schüler und IB waren eigentlich wirklich immer die, die Top-Noten hatten, die richtig ehrgeizig waren. Und das IB war auch das einzige Profil, warum Leute von anderen Schulen bei uns auf die Schule gewechselt sind, weil es in Hamburg, glaube ich, nur 2 Schulen gibt, die das anbieten. Und da sind aus ganz Hamburg und Umgebung, also unser Profil bestand tatsächlich fast nur aus 9 Leuten, so, und weil wir halt ein englisches Profil hatten und auch ganz andere Fächer als die anderen Profile, die ja auch immer zusammen irgendwie mal irgendwelche Kurse hatten, hatten wir nie. Wir waren immer unter uns. Und ich muss tatsächlich sagen, für diese Zeit bin ich sehr, sehr dankbar und ich habe da an die Zeit, an meine Oberstufenzeit sehr viele sehr gute Erinnerungen, weil ich zugeben muss, dass, weil ich war eigentlich nie ein besonders ehrgeiziger Schüler. Ich war immer wirklich so Larifari. Das änderte sich dann auch über mein Auslandsjahr, was ich ja zwischen der 10. und 11. Klasse gemacht habe. Aber selbst da war ich scheiße in der Schule. So, bin ich ganz ehrlich. Und aber mit diesen ganzen ehrgeizigen Leuten zusammen zu sein, da wollte ich nicht das Schlusslicht sein.
Ja.
Na, es ist ja immer die Frage, es war ja bei uns damals auch immer cool, gerade bei den Jungs, ne, immer cool, immer Scheißnoten zu schreiben, sonst warst du ein Streber.
Ja.
So, wieder eine 6 geschrieben, geil, so eine 6, voll witzig, das ist überhaupt nicht witzig.
Nee.
Und wenn du in der Oberstufe mit unglaublich ehrgeizigen Menschen zusammenarbeitest, die wirklich nur gute Noten schreiben wollen, das zieht dich so mit.
Ja.
Na, und das hat mich richtig befeuert und deswegen, würde ich tatsächlich sagen, dass ich vieles von dem, was ich jetzt heute gemacht und geschafft habe, nicht geschafft hätte, wenn ich das IB-Profil nicht gemacht hätte. Und das war tatsächlich wie Studium. Und unsere Lehrer haben damals gesagt, ja, IB, wenn du das IB gemacht hast, dann nimmt dich jede Uni mit Kurs an. Das stimmt nicht. Die meisten Unis haben keine Ahnung, was das IB-Profil überhaupt ist. Nicht, die juckt nur das C-Klasse-Zertifikat für Englisch, was du dann kriegst. Oder B oder was weiß ich. Ein gutes auf jeden Fall. Ansonsten kennt es keine Sau. Außer im Ausland vielleicht. Ich glaube, im Ausland kennen das ein paar mehr. In Deutschland interessiert es kein Schwein.
Ja.
Aber das hat mich sehr gut aufs Studium vorbereitet, weil wir viele Hausarbeiten geschrieben haben. Es war viel Gruppenarbeiten. Wir haben uns viel in Projekten getroffen. Wir hatten CAS, Creativity, Action und Service. Da mussten wir, ich glaube, bei uns war das nicht mehr stundenbasiert. Das war früher mal schon irgendwie 150 Stunden oder so, wo man eine kreative Aktivität machen musste, oder du musstest irgendjemanden, du hast einen neuen Skill gelernt oder so, oder du hast anderen wiederum was beigebracht. Ich habe damals so ein Gardening-Ding gemacht nach der Schule, also so ein von hier bei uns im Stadtviertel, so ein soziales Projekt, so Gartenprojekt, öffentliche Gartenprojekt, das war ganz witzig. Dann haben wir mit dem Faudini-Club, mit dem Verein Deutscher Ingenieure für Kinder halt, haben wir am Wochenende wissenschaftliche Experimente gemacht, zusammen mit kleinen Kindern dann irgendwie, die von ihren Eltern da so hingefahren wurden. Das war cool. Dann haben wir ja dieses Afrika-Projekt gemacht in dem Rahmen, dass ich mit dem Schulkameraden damals für ein paar Wochen nach Afrika geflogen bin. Und dann habe ich noch mit einer Freundin zusammen Tanzkurs gemacht. Also das war richtig cool. Und ich finde sowas, also wie das IB aufgebaut war,
das sollte Schule sein, ja.
Das sollte Schule sein. Also das war, da sind auch nicht alle Interessen, sind natürlich auch vorgegebene Fächer und so weiter, aber es war mehr wie Studium als wie Schule.
Aber wenn du davon, du hast ja im Studium auch vorgegebene Fächer, aber wenn du davon eine Auswahl von 8 Stück hättest, im Idealfall, verschiedenste Profile, mit die solche, die dich in verschiedensten Richtungen fördern, dass das Naturwissenschaftsprofil nicht nur aus Physik, Chemie und Bio besteht, sondern vielleicht dazu auch kommt, oder du inkludierst dann Naturwissenschaft und Technik, und machst dann Informatik, da machst du Elektronik, da machst du Maschinenbau vielleicht auch sowas und dann quasi auch noch spezifischere Fächer, wo du wenigstens solche Projekte machen kannst. Wo Physik nicht daraus besteht, ja, wir machen jetzt Quantenphysik und der Großteil rafft 2% davon und 1% davon ist total begeistert. Und dann hättest du die Möglichkeit wenigstens so da so ein bisschen mehr das zu machen, was dich interessiert, und da Projekte zu machen, genauso wie im IB. Das könntest du ja genauso bei solchen so Technikprojekten
ja aufsetzen. Ich glaube sogar, dass es noch schlauer wäre. Das war in England so, tatsächlich. Da hast du eine riesen Bandbreite an einzelnen Kursen und du wählst einfach die Kurse, auf die du Bock hast.
Ja.
So, dann hast du noch 2 Extrakurse für den Fall, dass ein Kurs zu groß ist, dass du dann was anderes machen kannst, so eine Alternative. Und so entsteht, also ich habe ja die eine Oberstufenklasse in England gemacht. Und so wird das dann aufgebaut. Du hast eine riesen Liste an Fächern und du wählst dir aus, worauf du Bock hast.
Ja.
So Profile sind eigentlich, das ist so zusammengestellt, dass du da teilweise hast, da wählen Leute das eine nicht, weil da irgendwie ein Fach drin ist, auf das sie gar keinen Bock haben.
Ja.
Dafür brauchst du natürlich aber auch wieder eine große Menge an Lehrern.
Ja, da müssen Lehrer besser bezahlt werden, besser ausgebildet werden. Aber nicht in der Hinsicht, dass sie besser ausgebildet werden in ihrem Technikbereich, sondern dass sie besser ausgebildet werden, mit Schülern umzugehen und für sowas Begeisterung zu haben.
Ja, und vor allen Dingen auch, dass sie wieder ein besseres Image bekommen. Ne? Dass du als Lehrer nicht mehr der Hans Wurst bist, der in den Augen der Eltern ihre Kinder verhunzt, in den Augen der Schüler jemand eine unerträgliche Spaßbremse, die den ganzen Tag bei dir vor der Klasse rumhampelt und dem musst du sowieso nicht zuhören.
Ja.
Sondern dass du halt den irgendwie... Da habe ich jetzt auch erstmal keinen Lösungsansatz für, so aus dem Ärmel geschüttelt, aber das ist halt, du hast wie in Skandinavien, ne? Das sind Respektspersonen.
Ja.
So,
das ist tatsächlich gar nicht mehr gegeben. Dadurch, dass die Eltern aber auch den Kindern wahrscheinlich zu Hause einreden, du hast ja so einen Idioten als Lehrer und sowas, dann nimmt das die Kinder natürlich für sich auch auf. Die ja. Eltern das so sagen, dann denken die Kinder, ja, der ist ein Idiot, auf den brauche ich doch gar nicht hören, wenn die Eltern das sagen.
Ja, vor allen Dingen, also du musst halt auch so ein bisschen gucken, dass du Kinder da auch so ein bisschen aus diesem... Es ist eine schwierige Zeit auch für Kinder. Ich weiß es ja selber auch noch, dass das gerade das ist, wo gerade so Thema Pubertät wird auf einmal auch dieses Gruppengeltungsding wird halt auch extrem. Du fängst irgendwann an, dich für das andere Geschlecht zu interessieren.
Ach.
Oder für das gleiche Geschlecht. Du fängst an, deine Sexualität zu entdecken. Das ist es vielleicht eher. Du fängst an, deine... Als Junge, du brennst ja die ganze Zeit, du brennst den ganzen Tag nur mit dem Ständer durch die Schule.
Ich wollte gerade sagen, die ganze Zeit und musst dann erstmal gucken, wie, besonders wenn du aufstehen musst, um irgendwas an Tafel zu schreiben. No, geht nicht.
Ja.
Kann ich nicht.
Oh, das weiß ich noch, du Kumpel damals. Ich werde den Namen jetzt mal nicht sagen. Ich sage jetzt einfach mal, wie nennen wir ihn denn mal? Yannick. Wir nennen ihn mal Yannick.
Yannick ist ein guter Name.
Yannick, kommst du bitte nach vorne, du bist jetzt dran mit deiner Präsentation. Nein. Yannick, du bist dran mit deiner Präsentation. Bitte geh. Das ist hier kein Wunschkonzert. Bitte steh auf und geh vorne. Nein. Yannick, ich sag's noch einmal. Kann ich in 5 Minuten nach vorne? Yannick, wenn ich das sage, dann bist du dran. Los, steh auf. Und er hat Karteikarten weggelegt. Ganzen DIN A4-Block. Oh Mann. Legendary.
Oh Gott, ist das gut.
Das ist auch ständig. Du sitzt in irgendeinem Kurs drin und plötzlich dein Kollege neben dir. Ey. Ey. Guck mal. Und du guckst so runter und dann wippt bei ihm die Hose so. Und du denkst so, Dicker! Bro!
Da gab es auch so viele Geschichten, das war tatsächlich hauptsächlich Geschichten von Leuten, die ich von der Realschule kannte. Also mit denen ich da mit ein paar Freunden von der Realschule hatte und die meinten, dass da teilweise einfach Typen eiskalt, der Jogginghose an, eiskalt in der Klasse gewichst.
What? Also Kinder sind auch einfach nur krank, oder? Ja. Also ich weiß auch noch, wir hatten Sport, wir hatten Leichtathletik und wir standen in einer Schlange für Weitsprung. Und dann plötzlich grölt einer hinter mir. Es war glaube ich sogar ein Mädel. Habt ihr schon gehört? Mona hat ihre Tage gekriegt. So, und du denkst, damals als Kind so, was, wirklich? Eine Frau, ne? Und heute denkst du dir so, Alter, wie peinlich sind eigentlich Kinder? Junge,
wie
unangenehm. Und dann überleg mir doch mal, du musst das als Lehrer den ganzen scheiß Tag ertragen mit 30 von diesen Biestern.
Kannst du völlig knicken, ey. Kein Bock. Also ja. Lanze brechen für Lehrer. Es ist ein harter Job. Das System ist einfach nur irgendwie scheiße.
Ja, genau. Also es ist...
Das macht es für beide Seiten nicht attraktiver. Weder für die Lehrer noch für die Schüler. Dadurch kommen weniger gute Lehrer, weil weniger Leute darauf diesen Beruf Bock haben. Und die Schüler werden total verbrannt in der Schule. Dafür, dass sie nicht gut in Mathe sind, deswegen sind es Loser und können nichts im Leben erreichen. Und werden abgeschoben, gehen auf die Hauptschule und dann dürft ihr... irgendwann mit Glück bei McDonald's anfangen, wenn die ersten
dann beiden Jahre rausfallen. Dann Facility Manager.
Ja. Also ist es tatsächlich, da muss einiges passieren. Wir haben leider keine Macht dazu.
Nee.
Ich glaube, das ist auch schwierig, sowas umzusetzen, aber der Föderalismus macht da sowieso wahrscheinlich durch 90% einen Strich
durch. Ja.
Also wir müssen einfach nach Skandinavien auswandern, geschlossen.
Einfach abhauen.
Ja.
Aber ich glaube, die Skandinavier merken das ja schon, die machen das ja inzwischen schon schwieriger für ich sag mal, Auswanderer im Allgemeinen oder Einwanderer im Allgemeinen, sich da irgendwie zu settlen. Also ich habe neulich irgendwie gehört, dass es, um da irgendwie ein Grundstück zu kriegen oder ein Haus zu kaufen in Skandinavien, ist ein richtiger Pain in the ass.
Du musst ja auch erstmal Staatsbürger sein, bevor du da was kaufen kannst.
Ja. Ich habe abschließender Satz von Volker Pispers, gerade zum Thema Skandinavien. Das sind ja die Länder, die bei dieser Umfrage, wie glücklich sind die Leute in ihrem eigenen Land, immer ganz oben stehen, ne?
Ja.
Und das sind gleichzeitig auch die Länder mit der niedrigsten Einwohnerdichte und Anzahl und den größten Steuersätzen.
Ja.
Und dann hat Volker Pispers gesagt, das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben, hohe Steuern und vorm Aussterben, das macht glücklich.
Ja. Ist halt wirklich so, ne? Steuern sind halt eigentlich... Erstmal denkt man sich, oh, ich muss mehr von meinem Geld abdrücken. Ja, aber wenn es für ein. Ich würde es auch nicht. Ich mache es auch nicht gerne, wenn ich sehe, was die Politik da teilweise mit macht. Aber es ergibt nur Sinn. Ich zahle gerne 50% Steuern und mehr, wenn das wirklich in sinnvolle Dinge gesteckt wird.
Ja. Oh, wenn wir jetzt noch mit dem Thema Steuern anfangen, du, dann sitzen wir hier bis morgen früh. Ja.
Reden wir nicht drüber.
Das ist so ein richtiges Scheißthema.
Ja.
Ja, wie schließen wir das Thema jetzt ab? Also ich glaube, das ist jetzt auch wirklich keine Riesenerkenntnis für irgendjemanden, der das jetzt hört, dass das deutsche Schulsystem, Bildungssystem löchrig ist wie ein Schweizer Käse.
Mhm.
Ich glaube, wir haben heute mal ein bisschen gewettert, wir haben das nochmal ein bisschen zusammengefasst. Natürlich sind wir beide keine Experten, die jetzt die Wahrheit gepachtet haben, wie das, also das war jetzt nur meinungstechnisch gesagt, wie es unserer Meinung nach aussieht und was man da vielleicht machen könnte, ändern werden wir es trotzdem nicht. Leider.
Ja.
Gottes.
Positiv kann man das eigentlich gar nicht schließen. Wir können einfach nur sagen, es ist wie es ist.
Es ist, wie es ist. Man muss sich da auf unsere Politiker verlassen. Ich würde gerne mit irgendwas Positiverem schließen.
Wir haben es geschafft.
Ehrlich. Ja, wir sind durch, ja.
Ihr könnt auswandern, es gibt noch andere Länder.
Ja, einfach abhauen.
Ich habe wirklich drüber nachgedacht, wenn man Kinder in Deutschland aufzieht. Also das Beste wäre sowieso, ein Kind in Skandinavien aufzuziehen. So, ehrlich, nur für das Bildungssystem.
Ja. Ich hab ein neues Buch angefangen. Wie heißt denn das noch?
Die Bibel.
Also der Autor heißt irgendwie... Jetzt muss ich mal kurz googeln. Der Autor heißt Thomas Druyen. Das ist ein deutscher Soziologe. Und jetzt finden wir auch noch mal ganz kurz das Buch dazu. Fuck.
Stay with
Das war
us.
verdrückt. Da habe ich mich verdrückt.
Leider habe ich es noch nicht eingerechnet. Ich könnte euch ja Smooth Jazz für die Wartezeit einspielen, aber. Das ist kein Smooth Jazz, aber.
Genau. Das Buch heißt Thomas, also von Thomas Druyen, Goldkinder, die Welt des Vermögens.
Okay.
Und er spricht halt im Allgemeinen über sehr vermögende Menschen und was sie mit ihrem Geld so anstellen und so weiter, bricht auch ein bisschen das ist natürlich auch immer so ein kritisches Thema, ne? Für die weiter unten sitzen, sagen, also die Mittelschicht sagt, die Reichen müssen mehr abdrücken, die Reichen sagen, wieso, wir leisten ja schon so viel, auch ein ganz, ganz furchtbares Thema, aber er spricht halt so ein bisschen über die Denkweise und so von einigen wenigen, die wirklich richtig viel Geld haben und das auch gut einzusetzen wissen. Und da habe ich jetzt gerade gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das Buch ist halt auch schon ein bisschen älter, aber die größte Spende, die jemals an eine Stiftung, an eine wohltätige Stiftung gegangen ist. Was glaubst du, wie hoch die war? Die größte Spende?
Größte Spende auf der ganzen Welt.
Ja, also zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile mal übertroffen wurde, aber wenn du mal so schätzen müsstest.
Dreistelliger Millionenbereich.
32 Milliarden. Von Warren Buffett an die Gates Foundation.
Wow. Okay.
Das ist
Das ist Geld.
schon ein bisschen her, aber ich dachte, das wäre vielleicht nochmal eine ganz gute Nachricht, auch wenn die schon ein bisschen älter ist, aber das fand ich sehr krass, als ich das gelesen habe.
Ja, wer Geld hat, kann auch Gutes tun. Das tun die meisten leider nicht.
Ja, das ist halt auch einer von seinen Standpunkten, weil zum Beispiel in Amerika ist es ja bei ganz vielen Reichen so, das siehst du auch an den Universitäten und so weiter, also Stanford-Universität, da haben Leute, die richtig Geld haben, die kaufen ja auch so viel Scheiß und investieren so viel, so viel Geld, weil sie sich dadurch halt auch irgendwie eine Art Vermächtnis aufbauen, dass sie was weiter, die wollen was zurückgeben und dadurch bleiben sie natürlich auch irgendwie in Erinnerung. Und ich habe das Gefühl, diese Mentalität ist in Deutschland immer noch nicht so richtig angekommen.
Ja. Aber
So,
das können wir tatsächlich auch nochmal auch als Folge machen. Reichtum und allgemein sowas können wir gerne nochmal drüber
ja.
sprechen. Aber das sprengt jetzt, glaube ich, langsam den Rahmen.
Genau. Ich wollte das nur noch einmal mit den 32 Milliarden raushauen. Das
Ja,
fand ich sehr
ist krass, ist
beeindruckend.
krass.
Gut, dann an dieser Stelle, wie gesagt, Leute, wir hören uns höchstwahrscheinlich erst wieder Anfang März wieder. Ich wünsche euch für die Zwischenzeit natürlich alles Gute, macht das Beste draus, passt auf euch auf, achtet aufeinander, habt euch lieb, ruft mal wieder eure Mama an und wir sehen uns wieder Anfang März. Da bleibt mir, wie gesagt, nur noch zu sagen, take care und haut rein. Den letzten Satz des Abends hast wie immer du, Lennart.
Wir haben so viel geredet, ich habe mich ausgeredet. Also, ich wünsche euch eine schöne Freizeit von Mentales Nirvana. Wir werden zurückkehren und haltet die Ohren steif.